Ja, danke schön. Den schönen Abend wünsche ich uns allen, die wir hier versammelt sind. Ich freue mich natürlich erstmal, dass der Saal so voll geworden ist. Wir haben zwar mit vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern gerechnet, einfach weil das Thema natürlich sehr brisant ist und zum Zweiten, weil wir hier vorne auf dem Podium hochkarätige Diskutanten haben, über die ich mich natürlich sehr freue. Ich freue mich auch natürlich, dass wir andere Gäste noch haben, die ich Ihnen kurz vorstellen möchte. Hier vorne sitzt Gary Wob an meinem Linksaußenplatz hier. Gary Wob ist langjähriger Staatssekretär gewesen in Berlin für Europafragen. Kann nachher bestimmt noch einiges anderes sagen. Neben Ihnen sitzt mein früherer Kollege Felix Jeidner. Felix ist bei uns in der Redaktion Fachredakteur für Russland und Osteuropa gewesen. Gewesen sage ich leider, weil wir den Felix an die Wissenschaft verloren haben. Felix schreibt trotzdem fleißig Bücher, insbesondere über Russland. Das Neueste hat er gerade rausgegeben, Ende einer Weltmacht. Sehr interessant, liegt auch vorn. Vorn liegen auch eine ganze Menge andere Bücher, die Sie sicherlich schon gesehen haben. Natürlich das politische Buch, das letzte von Herrn Lüders. Wir haben auch ausgelegt, Herr Verheugen, eine Ankündigung für Ihr Buch, was leider erst im Mai ausgeliefert werden kann. Aber wir haben ein Informationsblatt dazu ausgelegt und wir haben auch die Möglichkeit natürlich, Stelllisten Buch aufzunehmen oder Sie damit aufzuschreiben, damit Sie das Buch dann auch über uns geliefert bekommen werden. Ich muss noch ein paar Vorbemerkungen machen. Ich will es versuchen, nicht zu lang zu machen, aber das ist wichtig. Erstens, aus rechtlichen Gründen muss ich sagen, wir zeichnen die Veranstaltung als Audiodatei und wir machen auch, wie mein Kollege Peter dort zu sehen ist gerade, wir machen auch Fotos von der Veranstaltung. Also, wenn Sie nicht einverstanden sein sollten, was ich nicht glaube, dann müssen Sie die Veranstaltung vor den Kopf halten oder was weiß ich. So. Die zweite Bemerkung, die mir persönlich auch wichtig ist, Sie sehen heute Abend drei Männer in den besten Jahren auf dem Podium. Ich weiß, das ist nicht mehr ganz zeitgemäß, aber ich kann Ihnen versichern, dass ich mich wirklich redlich bemüht habe, eine Co-Moderatorin für die Veranstaltung zu finden. Es ist mir leider nicht gelungen, weil ich vermute auch, dass der Bereich Außenpolitik, internationale Beziehungen ist nach wie vor eine sehr männerlastige Domäne. Ich bedauere das sehr. Vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal. Und eine dritte Bemerkung vielleicht noch vorher zum Verständnis nochmal. Wir haben diese Veranstaltung heute schon vor langer Zeit geplant und organisiert. Dafür danke ich auch nochmal meine Kollegin Paula Perschke, die Sie schon kennengelernt haben am Einlass. Zu der Zeit war natürlich noch nicht klar, dass Michael Lüders Ende Januar in den erweiterten Vorstand des Bündnis Sahra Wagenknecht gewählt wurde und auch auf der Europaliste kandidiert. Ich sage das jetzt nicht, weil ich jetzt dafür bei habe, sondern einfach nur deswegen, weil ich damit sagen wollte, es wird heute Abend keine Parteiveranstaltung oder keine Auseinandersetzung zwischen BSW und Linke oder Grün oder sonst was, sondern oder anderes. Ich wollte nur sagen, wir haben heute ein Sachthema und das wollen wir auch. Wie gesagt, es geht um die großen Krisen, die uns in der Welt derzeit beschäftigen. Vor allem natürlich in erster Linie um die Ukraine. Natürlich damit verbunden heutzutage auch Nahost und die anderen großen Kriegsgebiete, die es gibt. Ich habe es schon mal angesprochen. Ich habe schon mal den Fokus auf Michael Lüders geworfen. Ich glaube, viele von Ihnen kennen Michael Lüders bereits. Darf ich trotzdem kurz was vorlesen, was ich mir alles ausgedrückt habe zu Ihnen? Nicht alles, keine Sorge. Er ist Politikwissenschaftler, aber vor allem auch Islamwissenschaftler, hat damit sich auch einen Namen gemacht. Er war unter anderem sage ich jetzt, auch Präsident der Deutsch-Arabischen Gesellschaft, stellvertretender Vorsitzender der Deutschen Orientstiftung. Und was ich gelesen habe, Herr Lüders, ich weiß nicht, ob es noch stimmt, Sie beraten auch das Auswärtige Amt. Ist das noch so oder hat man Sie jetzt rausgedrängt? Sie müssen das Mikrofon nehmen.
Jetzt ist das nicht mehr aktuell, nein.
Okay, gut. Dann haben wir damals schon mal Klarheit und ich muss, glaube ich, dann in dem Falle Wikipedia auch mal korrigieren irgendwie. Aber natürlich wird Ihnen vor allem Michael Lüders bekannt sein als Publizist, als Teilnehmer bei Talkshows und Ähnlichem. Ich glaube, die meisten von Ihnen werden sein letztes politisches Buch gelesen haben. Moral über alles, indem er sich ja insbesondere auch mit dem Ukraine-Konflikt, aber nicht nur, sondern generell mit den Verwerfungen in der Welt beschäftigt. Und natürlich ist Herr Lüders heute auch ein großer Spezialist für die ganzen Fragen, was Osteuropa, Russland, Ukraine anbelangt. Ich glaube, da ist er zu einem der großen Experten in den letzten 2 Jahren avanciert, womit ich auch bei Günter Verheugen bin, der in der Mitte sitzt. Ja, Günter Verheugen hat eine sehr illustre politische Karriere hinter sich, wenn ich es mal so sagen darf. Die ganz Alten unter Ihnen wissen vielleicht noch oder kennen ihn vielleicht noch als Generalsekretär der FDP. Das ist sehr lange her, Herr Verheugen. 42 Jahre. Danach sind Sie nach dem Bruch der sozialliberalen Koalition in die SPD gewechselt. Sie saßen im Bundestag, waren Chefredakteur des Vorwärts, also sind auch ein bisschen Journalist auf jeden Fall aus der gleichen Zunft. Sie waren Staatsminister im Auswärtigen Amt. Und jetzt kommt der für mich natürlich sehr interessante Teil. Sie sind 1999 nach Brüssel gewechselt als EU-Kommissar, waren zuerst zuständig für die Erweiterungsfragen, was uns heute ganz bestimmt nochmal beschäftigen wird, und waren dann ab 2004 für Industrie- und Unternehmenspolitik tätig. Bis zum Jahr 2010 haben Sie dann die Funktion als Vizepräsident der EU-Kommission ausgeübt. Mit anderen Worten, Sie kennen die ganzen Entscheidungsprozesse, die in seiner Zeit gelaufen sind aus dem FF. Und heute sind Sie EU-Berater und natürlich auch Publizist. Auf Ihr Buch haben wir ja bereits hingewiesen. Noch vielleicht 2 kurze Worte zu mir. Ich bin Uwe Sattler. Ich habe ganz früher mal bei der Jungen Welt gearbeitet, war dann mehrere Jahre Korrespondent in Paris und Brüssel. Da kam doch meine erste Begegnung mit Herrn Verheugen her. Ich bin dann zum ND gegangen und bin dort seit, inzwischen auch schon 12, 13 Jahren in der Redaktionsleitung, unter anderem zuständig für alle Fragen, die sich mit dem Ausland und der internationalen Politik beschäftigen. Ich bin natürlich ein bisschen aufgeregt mit der Moderation heute, und wenn ich ein bisschen aufgeregt bin, spreche ich manchmal ein bisschen schnell. Aber wenn ich zu sehr an Galopp verfallen sollte, dann geben Sie mir einfach ein Zeichen, dann bemühe ich mich um etwas langsamere Sprachweise. Herr Lüders, Herr Verheugen, wir treffen uns ja heute 2 Tage vor dem 2. Jahrestag des Kriegsbeginns in der Ukraine. Wenn Sie so zurückdenken an das Jahr 2022, späten Frühling, Sommer, hätten Sie sich damals vorstellen können, dass wir heute, 2 Jahre später, immer noch hier sitzen oder hier sitzen müssen, um darüber zu reden, wie ein Ausweg aus dieser Sackgasse in der Ukraine und in den Beziehungen zwischen dem sogenannten Westen und Russland nötig ist? Herr Lüders. Also.
Nein, also ich hätte das so nicht erwartet. Das ist sicherlich für viele erstens eine Überraschung gewesen, dass es zu diesem Krieg überhaupt gekommen ist. Ich denke, viele haben damit nicht wirklich gerechnet. Dann geschah es aber doch. Und alles, was wir seither, sagen wir mal, in öffentlicher Debatte und an politischen Entscheidungen gehabt haben, ist ja geprägt worden, im Grunde genommen, von einer kompletten Ausblendung der Vorgeschichte. Es gab sozusagen diesen 24. Februar, das war der Tag X, und von diesem Tag an wurden Dinge betrachtet. Das mediale Framing war ganz klar. Natürlich ist dieser russische Krieg zu verurteilen, das ist überhaupt gar nicht in Frage zu stellen. Aber es gibt natürlich auch eine Vorgeschichte zu diesem Krieg, an dem der Westen nicht unbeteiligt ist. Aber diese Dinge zu erwähnen, das ist weitestgehend oder wird weitestgehend ausgeblendet. Und wir haben ja die Entwicklung verfolgt in den letzten Tagen und Wochen. Und im Grunde genommen ist für jeden, der bereit ist, Realität zur Kenntnis zu nehmen, offenkundig geworden, dass die Ukraine diesen Krieg auf keinen Fall gewinnen kann. Was auch letztendlich offenkundig ist, wenn man sich die Ressourcen in beiden Ländern vor Augen führt. Dennoch ist es selbst nach den jetzigen Verlusten an der Front nicht so, dass man in Berlin oder auch in Brüssel darüber diskutieren würde, wie man nun diesen Krieg zu einem Abschluss bringen könnte. Und das kann ja am Ende eigentlich nur bedeuten, dass man sich auf eine Verhandlungslösung verständigt, sondern es gibt immer noch die Überlegung, wie man jetzt mit den entsprechenden Waffenlieferungen dazu beitragen könnte, doch zu einem Siegfrieden der Ukraine zu gelangen. Und für mich persönlich am faszinierendsten in Anführungsstrichen ist der Umstand, dass in der Politik im Grunde genommen eine völlige Ausblendung der Realität stattgefunden hat. Man geht wirklich davon aus, wenn wir jetzt noch die Wunderwaffe Taurus liefern beispielsweise, dann hat die Ukraine die Chance, den Krieg zu gewinnen oder jedenfalls aus einer stärkeren Position heraus zu verhandeln. Und mein Eindruck ist, dass der Realitätsschock der politischen Entscheider vermutlich erst noch kommen wird. Und diese Entscheider haben natürlich das Dilemma, dass sie nicht einräumen können, 2 Jahre lang eine Politik betrieben zu haben, die insoweit fragwürdig ist, als sie eben ausschließlich auf Waffenlieferung, aber so gut wie nie auf Verhandlungen gesetzt hat. Und dass es die gegeben hat und dass man wahrscheinlich den Krieg längst hätte beenden können, das hat sich ja mittlerweile auch herumgesprochen.
Herr Lüders, ganz kurz noch, über die Geschichte und die Genesis des Krieges kommen wir noch zu sprechen. Also das haben wir als extra Komplex noch nachher, weil sich da ja auch heute leider einige Parallelen abzeichnen, auch was den Nahostkonflikt anbelangt. Aber jetzt erstmal Herr Verheugen zu seiner.
Ja, also die Frage war, ob ich mir vor 2 Jahren hätte vorstellen können, dass das so lange dauert. Am Anfang nicht. Da war ich optimistisch, wie alle anderen auch. Das kriegt man schon in den Griff, mit Vernunft und ja, vor allem mit Vernunft. Und am Anfang war es ja auch so, dass unser Bundeskanzler, der französische Präsident und alle möglichen anderen wichtigen europäischen Staatenlenker ganz klar gesagt haben, dieser Krieg muss schnell beendet werden und wir brauchen eine diplomatische Lösung. Das nachzulesen, das wird ja heute, gilt das hier alles nicht mehr. Ich wurde misstrauisch, höchst misstrauisch, als die Friedensgespräche, die ja relativ schnell eingesetzt hatten, als die abgebrochen wurden. Und heute wissen wir ja, dass es nicht die Ukraine war und auch nicht Russland, die diese Friedensgespräche sabotiert haben, sondern es waren wir, der Westen. Ja. Boris Johnson ist Ende März 2022 nach Kiew gereist und hat der ukrainischen Regierung ganz klar gemacht, was der Westen erwartet, nämlich für die NATO, für die sogenannten Werte, für unsere Werte, unsere Freiheit und Sicherheit, jetzt auch zu kämpfen. Und im Gegenzug wurde also massive Hilfe versprochen. Es ist eine, muss das ganz klar sehen, es ist eine Intervention des Westens gewesen, die Friedensgespräche sabotiert hat. Putin hat sehr viel später den afrikanischen Staatschefs das Dokument gezeigt und das hat mich wirklich erschüttert. Dieses Dokument war nicht irgendeins, es war bereits paraffiert. Und paraffiert heißt in der internationalen Diplomatie, man hat sich bereits auf einen Text verständigt. Also dieser Text steht bereits. Und was man daran lesen konnte, war das, was damals auch als die vernünftigste Lösung erschien. Die Ukraine bekommt einen neutralen Status und Sicherheitsgarantien und bekommt den Donbass zurück. Also Russland zieht sich zurück aus dem Donbass und über die Krim wird gesprochen werden. So, das war, fand ich, eine ganz vernünftige Lösung, aber der Westen will diese Lösung nicht. Und Uwe Sattler hat eben erwähnt, dass im Mai ein Buch erscheint, das ich zusammen mit meiner Frau Petra Erler, die heute ein Interview hat im ND.
Was ich geführt habe.
Wenn Sie das lesen, merken Sie, dass sie deutlich radikaler ist als ich. Frau eben. Aber wir schreiben dieses Buch zusammen und wir schreiben es deshalb, weil wir es einfach nicht ertragen können, ja? Dass in diesem Land eine offene, faktenbezogene, an der Wahrheit orientierte Diskussion über das, was da passiert ist, nicht stattfindet. Ja? Wenn man versucht, klarzumachen, dass so ein Krieg nicht vom Himmel fällt, sondern eine Vorgeschichte, Michael Lüders hat es eben schon erwähnt, da gibt es eine Vorgeschichte. Zum Vorgeschichte des Ersten Weltkrieges und des Zweiten Weltkriegs gibt es ganze Bibliotheken. Ja? Zur Vorgeschichte dieses Krieges darf nicht gesagt werden, es gibt keine, das Ganze war nur typische russische Aggression, russischer Imperialismus, kennzeichnet für den Charakter dieses Staates und dieser Gesellschaft. Inzwischen gibt es ja Verrückte bei uns, die sogar sagen, das ist typisch für den Russen, Russen schlechthin. Und wie gesagt, wir wollen das nicht hinnehmen. Ja? Und deshalb behandeln wir in diesem Buch die gesamte Geschichte der Ost-West-Beziehungen seit 1945. Mit dem Schwerpunkt natürlich auf die letzten 30 Jahre. Womit ich meinen ersten Beitrag abschließen möchte, ist folgende Feststellung. Der Krieg ist das Ergebnis einer vollkommen verfehlten Politik des kollektiven Westens seit den frühen 90er Jahren, vielleicht schon von 1990 an, wo die große Chance, die Blockkonfrontation endgültig zu überwinden, so wie Gorbatschow es vorgeschlagen hatte, diese große Chance und stattdessen ein gesamteuropäisches Sicherheitssystem zu schaffen, das die Sicherheitsinteressen aller Beteiligten in fairer Weise berücksichtigt. Diese Chance wurde vertan, vor allen Dingen auf Druck unserer amerikanischen Partner, die ihre Weltmachtstellung und ihre Vormachtstellung in Europa nicht aufgeben wollten. Und deren Doktrin ja lautet, dass nirgendwo, in keiner Region der Welt, darf es eine Macht geben, die stärker ist als die USA. Also die erheben wirklich den Anspruch, die führende Macht auf der ganzen Welt zu sein. Und im Falle Russland geht es eben darum, dass Russland den früheren Status einer Supermacht nicht wieder erreichen darf. Und die amerikanische These ist, und das, meine Damen und Herren, ich habe ja den Vorteil, dass ich ein Zeitzeuge bin. Ja? Ich kenne die Beteiligten. Ich kenne die beteiligten amerikanischen Präsidenten, alle persönlich. Ich kenne Putin, im Gegensatz zu den meisten, die über ihn reden. Und die amerikanische These lautet ganz klar, Russland kann nur wieder einen Supermachtstatus erlangen, wenn es die Ukraine unter seine Kontrolle bringt. Ukraine ist der Schlüssel für diese Frage, wer ist die beherrschende Macht in Europa. Und deshalb darf die Ukraine nicht unter russischen Einfluss geraten, sondern sie muss fest im Westen verankert sein. Dafür muss dieses Land jetzt kämpfen und dafür müssen die Männer und die Frauen und die Kinder in diesem Land jetzt sterben. Das ist die Wahrheit.
Vielen Dank für diese Einschätzung erstmal. Herr Verheugen, Sie haben ja natürlich jetzt vollkommen unabgesprochen, wirklich unabgesprochen, ein Stichwort gegeben, das Interview mit Petra Erler. Man muss, glaube ich, auch hinzusetzen, Petra Erler ist nicht nur ihre Frau, sondern sie ist auch in ihren Brüsseler Zeiten ihre Kabinettschefin gewesen und war damit natürlich wesentlich an zentralen Entscheidungen, was Erweiterungsprozesse anbelangt, beschäftigt. Petra Erler hat den gleichen Begriff in dem Interview genannt, den auch Herr Lüders genannt hat, nämlich den Siegfrieden. Vielleicht den Siegfrieden für die Ukraine. Vielleicht, Herr Lüders, können Sie mir oder können Sie uns mal erläutern, was Sie darunter verstehen, was wir unter einem Siegfrieden verstehen sollen, müssen. Und gleich angeschlossen mit der Frage, Siegfrieden bedeutet für mich immer, es gibt keine Verhandlungslösung mehr. Es gibt keine Chance mehr, aus dieser Sackgasse herauszukommen. Wie sehen Sie das?
Also mein persönlicher Eindruck ist, dass diejenigen Politiker, die diesen Krieg nun befürwortet und auch befeuert haben, unter anderem durch Waffenlieferungen, der Auffassung sind, dass, wie Herr Verheugen gerade ausgeführt hat, Russland darf diesen Krieg nicht gewinnen. Russland darf nicht in eine Situation geraten, dass am Ende die russische Position gestärkt wird in der Region Eurasiens. Also es muss irgendwie die Ukraine dazu gebracht werden, wenn schon nicht einen Sieg über Russland zu erringen, dann doch aber dieses Land so lange in einen kriegerischen Zustand zu halten, dass sich idealerweise die russische Wirtschaft und so weiter verschlechtert und auf diese Art und Weise dann doch letztendlich die Russen dann die weiße Fahne hissen und sich bereit erklären zu einer Friedenslösung unter der Maßgabe westlicher und ukrainischer Empfehlungen. Was, glaube ich, in der Wahrnehmung hiesiger Entscheider weitgehend ausgeblendet wird, das ist die Möglichkeit, dass die Ukraine diesen Krieg tatsächlich verlieren könnte, dass die russischen Truppen weiter in Richtung Westen vordringen und dass dann am Ende, ja, was passiert? Dann ist ja
eine gute Frage, ja.
Ja, dann ist irgendwann, schlimmstenfalls steht dann die Frage im Raum und es wird sicherlich Politiker geben in diesem Land, die das fordern, dass dann die NATO interveniert oder dass irgendetwas geschieht, was auf jeden Fall nicht hilft, dieses Problem zu lösen. Die Rahmenbedingungen für die Ukraine sind ja nun bekanntlich sehr, sehr schlecht. Sie haben mehrere hunderttausend Mann verloren an der Front. mindestens 1,5, 2, 3 Millionen Menschen, Ukrainer, sind im Ausland, in Deutschland, in Polen, in anderen westeuropäischen Ländern, werden wahrscheinlich auch nicht mehr zurückkehren in die Ukraine. Es ist im Grunde genommen ein Land, das ausblutet. Und es ist die Frage, wie eigentlich die Ukraine perspektivisch bestehen soll. Das Land ist bankrott, das Land ist korrupt. Es gibt also schwierige Rahmenbedingungen im Innern. Und wenn die europäische, die westliche Unterstützung ausbleiben sollte, dann hat die Ukraine ein existenzielles Problem. Wir wissen, dass die Amerikaner dabei sind, sich neu zu sortieren. Sie haben verstanden, dass dieser Krieg nicht zu einem Sieg führen wird der Ukraine. Aber sie sind klug genug, auch die richtigen Konsequenzen zu ziehen, nämlich die Kriegslasten den Europäern aufzubürden, insbesondere den Deutschen, die sicherlich über die nächsten Jahre und Jahrzehnte hinweg verpflichtet sein werden, die Ukraine mit Milliardenbeträgen zu unterstützen. Und es gibt ja nicht wenige, die sagen, dass der Niedergang der deutschen Wirtschaft, alles hängt mit allem zusammen, eben doch auch wesentlich damit zusammenhängt, dass wir A, keine bezahlbare, günstige Energie mehr aus Russland beziehen, jedenfalls nur über Umwege. Und auf der anderen Seite ist eben die Ukraine ein Fass ohne Boden in finanzieller Hinsicht. Und das wird ja auch so bleiben. Wenn man jetzt ganz böse sein wollte, dann könnte man sagen, naja, aus amerikanischer Sicht ist das auch gar nicht mal verkehrt. Denn das schwächt Deutschland, das schwächt die Europäische Union. Das heißt, wir werden in einen Zustand größerer Abhängigkeit gebracht gegenüber den Vereinigten Staaten. Und wenn es in der Tat gelingt, und danach sieht es ja aus, dass die Europäer jetzt mehr auch an militärischer Last in Sachen Ukraine tragen, dann haben die Amerikaner natürlich freiere Hand als bisher, sich in Richtung China zu positionieren, was, denke ich, mittelfristig ihr eigentliches strategisches Ziel ist. Aber genau wie Herr Verheugen es gesagt hat, es ist natürlich in der Tat das Dilemma, das die Amerikaner nicht anerkennen mögen, dass die Welt sich neu sortiert, dass es andere Mächte gibt, die ihren Platz an der Sonne ebenfalls anstreben, allen voran China, Russland, der globale Süden insgesamt, Brasilien, Indien, Südafrika und andere Länder, die dabei sind, auch ihre eigenen Zahlungssysteme aufzubauen, sich unabhängiger zu machen vom US-Dollar und die einfach nicht mehr gewillt sind, die Hegemonie des Westens anzuerkennen. Das ist so ein bisschen die Gefechtslage. Und mein Eindruck ist, dass die Entscheider in Deutschland und auf EU-Ebene, zumindest auf der Top-Ebene, nicht gewillt oder bereit sind, vielleicht auch nicht in der Lage sind, diese Zusammenhänge auch nur zur Kenntnis zu nehmen. Man macht weiter wie bisher, obwohl man eigentlich erkennen könnte, dass es so nicht weitergehen kann. Es ist andererseits, um das noch abschließend zu sagen, natürlich für Politiker in Berlin oder auch in Brüssel schwierig, nachdem man 2 Jahre lang, wenn ich so sagen darf, auf das falsche Pferd gesetzt hat oder zumindest Entscheidungen mitgetragen hat, die nicht hilfreich sind für den Frieden in Europa. Man kann jetzt schlecht sagen, wo ist die Return-Taste? Die gibt es nicht. Man kann diese Fehler nicht einräumen. Also muss man irgendwie nach vorne die Dinge gestalten. Man muss die Verantwortung anderen zuschieben. Wenn es wirtschaftlich nicht mehr klappt, dann ist dann eben die AfD ganz wesentlich daran schuld. Oder wenn die Wirtschaft anderweitig in Schwierigkeiten gerät, dann sind es eben die Russen, die diese Boykottmaßnahmen durchgeführt haben und nicht unsere Seite. Also kurzum, es wird schwierig sein, zu einer Vernunft zurückzufinden, zu einer verstandesgemäßen Orientierung. Die jetzige Argumentation lautet ja, die Ukraine ist nur deswegen militärisch in der Defensive, weil nicht genügend Waffen geliefert worden seien. Und das erinnert mich so ein bisschen an die Dolchstoßlegende, nach dem Motto, eigentlich stand das Heer siegreich in der Frontlinie, aber dann kamen die Peaceniks zu Hause und haben das Ganze versaut. Und also schlimmstenfalls haben wir hier eine Situation, die auch in diese Richtung gehen könnte, dass es Akteure gibt, die glauben, wenn man jetzt mehr und mehr Waffen liefert, darunter eben auch die Taurus-Marschflugkörper, dass es dann die magische Wende, die Wunderwaffe geben könnte. Das alles ist natürlich Unfug, denn es ist ja nicht eine Frage der ein oder anderen Waffensysteme, sondern die ukrainische Armee ist insgesamt in einem Zustand des Zusammenbruchs und vor allem fehlt ihr der Nachschub. Es gibt einfach nicht mehr genügend Leute, die man an der Front verheizen könnte. Ich sehe nicht, wie die Ukraine diesen Krieg gewinnen will. Es wäre sinnvoll, jetzt zu den Verhandlungen zurückzukehren, wie sie vor 2 Jahren abgebrochen worden sind. Aber das würde bedeuten, Selbstkritik üben zu müssen. Und wie wir wissen, ist Selbstkritik etwas, das Politiker ungern nur leisten. Das machen sie, wenn sie nicht mehr aktiv sind. Aber die Vorstellung, dass die Bundesregierung jetzt sagt, ja, das war nicht alles richtig, was wir gemacht haben, mit elementaren Folgen, gerade auch für die deutsche Wirtschaft, das kann ich mir nicht vorstellen.
Ich glaube, das war jetzt keine Spitze gegen Herrn Verheugen.
Nein. Ich würde an dieser Stelle gerne einfach mal ein paar Feststellungen machen. Also erstens, Siegfrieden wird es nicht geben. Siegfrieden heißt, es gibt einen klaren Sieger und der diktiert die Bedingungen, unter denen der Krieg aufhört, wie es 1918, 19 und 45 der Fall war. Das wird es nicht geben. Das wird es nicht geben. Es gibt nur zwei Möglichkeiten, wie dieser Krieg zu Ende geht. Mit Vernunft, durch Verhandlungen und Diplomatie oder durch einen dritten Weltkrieg. Das sind die beiden Optionen. Das war die erste Feststellung. Zweite Feststellung, es wird nicht gelingen, Russland zu isolieren. Wir tun immer so, als sei unsere Meinung die Meinung der Welt. Das ist aber vollkommen falsch. Unsere Meinung wird mal geteilt, wenn ich jetzt kollektiven Westen alles zusammennehme, kommen wir vielleicht auf 1 Milliarde Menschen. Wir haben aber 8 Milliarden Menschen auf diesem Erdball. 7 Milliarden Menschen sehen das ganz anders. Und die Entwicklung in der Ukraine hat eine globale Tendenz rasant beschleunigt, die wir schon seit einigen Jahren sehen, nämlich dass sich ganz neue Konstellationen, neue Kooperationsstrukturen bilden. Und nach meiner Meinung ist es so, dass die großen bevölkerungsreichen Länder der Welt längst von der Vorstellung einer multipolaren Weltordnung ausgehen und das Ende des amerikanischen Imperiums sozusagen schon eingepreist haben. Dritte Feststellung, wir werden Russland nicht ruinieren. Das war ja von vielen dummen Äußerungen unserer Außenministerin wahrscheinlich die dümmste. Und erstmal, das überhaupt als Ziel zu sagen. Sie müssen sich bitte vorstellen, ja, was es heißt, ein Land wie Russland mit den vielen Ethnien, den vielen Sprachen, den vielen Kulturen, der Größe und vor allen Dingen dem Arsenal Atomwaffen ruinieren zu wollen. Das heißt, politische und gesellschaftliche, militärische Instabilität zu schaffen. Also, wie jemand das mit klarem Kopf sagen kann, will in meinem Kopf jedenfalls nicht rein. Aber wir brauchen uns nicht lange damit zu befassen. Es wird ja nicht passieren. Die vierte Feststellung, die Sanktionen schaden uns mehr als den Russen. Weil wir sind ja in diesem Wirtschaftskrieg, ein solcher ist es ja. Zitiere Biden in seiner Rede in Warschau, wo er ganz klar gesagt hat, unsere Sanktionen sind eine Art Krieg, genauso wirkungsvoll wie ein Krieg mit Waffen. Es wird aber nicht gelingen. Und ich möchte das, was Herr Lüders gesagt hat, sogar ein bisschen weiterspinnen. Es ist nicht eine Vermutung, dass die Sanktionen uns in die Rezession treiben. Es ist eine Tatsache. Die Politik der letzten Jahre treibt Deutschland in die Rezession, nicht nur wegen der Energie, aber auch und wegen der massiven Vernetzung innerhalb der Europäischen Union und der weitgehenden Abhängigkeit einer ganzen Reihe von EU-Staaten von der deutschen Konjunktur und der Zugkraft der deutschen Wirtschaft, das nicht nur uns in Mitleidenschaft ziehen, sondern eine ganze Reihe Staaten auch. Spricht ja Bände, dass das Land in der Europäischen Union das einziges noch nennenswerte wirtschaftliche Zuwachsraten hat, Malta ist. Ja. Und zwar Malta aber ich kann Ihnen erklären, warum. Das ist das Paradies für die Gaming-Industrie, ne? Also Sportwetten, Wetten und so weiter. So. Und die letzte Feststellung, die ich machen möchte, je weitreichender die Waffen sind, die wir liefern, desto weiter muss Russland nach Westen vordringen. Das haben Sie auch klar gesagt und das hat ja auch eine ganz klare militärische Logik, denn Sie wollen eben nicht, dass die Ukraine mit Waffen ausgerüstet wird, die das russische Kernland treffen können. Und Hier muss ich noch, und dann bin ich fertig, muss ich etwas sagen, was mich also wirklich auch noch erschüttert hat, weil ich dachte, das, sowas ist bei uns ja nicht möglich. Aber es ist möglich. Da gibt es einen gewissen Herrn Kiesewetter. Meine Altersgenossen werden jetzt an einen bestimmten Vornamen denken, der heißt aber nicht so, der heißt Roderich. Sie kennen ihn, ja, Bonifatius. Dieser Kiesel hat wirklich gesagt, ich habe es mit eigenen Augen gesehen und eigenen Ohren gehört, wir müssen den Krieg nach Russland hineintragen. Denken Sie da mal eine Sekunde drüber nach, dass der Mann, der in einer von Friedrich Merz geführten Regierung, was hoffentlich uns erspart bleiben wird, Verteidigungsminister sein würde, sagt, wir müssen den Krieg nach Russland hineintragen. Ein Deutscher, ja. Das zeigt eine Verkommenheit des Denkens, eine Verlotterung. Aber vielleicht ist es sogar noch mehr als nur eine Verlotterung. Vielleicht ist es einfach eine Verblendung, wenn man im jahrelang vielleicht wie der Kiesewetter jahrzehntelang etwas ausgesetzt ist, was ich betreutes Denken nennen möchte, ja, wo uns das Denken abgenommen wird und auch erzählt wird, das müsst ihr alles gar nicht wissen, dann kommt vielleicht sowas dabei raus. So, Schlussfolgerung aus alledem ist, irgendeiner muss jetzt den Anfang machen. Nicht, wenn wir zurückkehren wollen oder ernst machen wollen mit der Möglichkeit einer Entspannung, die gibt es immer, ja, dann muss einer den Anfang machen. Die Europäische Union hat sich selber verzwergt. Normalerweise wäre die Europäische Union jetzt gefordert. Ja, das ist für die EU könnte das die große Stunde ihrer Geschichte sein, Frieden in Europa herzustellen. Sie hat sich aber vollkommen auf die Seite der Amerikaner gestellt. Sie ist Partei in diesem Konflikt und sie ist deshalb als Vermittler leider ausgeschieden. Also ich weiß nicht, wer es machen könnte, aber einer muss jetzt anfangen, sonst geht das immer weiter und ich weiß nicht, wo es enden soll.
Ich möchte mal einhaken, Sie haben mir schon wieder ein gutes Stichwort gegeben, Herr Verheugen. Kurz nach Beginn des Krieges in der Ukraine, Herr Verheugen, haben wir ein Interview geführt und ich habe Sie in dem Interview gefragt, ja, was macht man nun? Kann man mit den Russen, kann man mit Putin, kann man mit Moskau weiterreden? Muss man mit ihnen weiterreden? Und daraufhin haben Sie mir ziemlich empört geantwortet, sowas fragen Sie als Deutscher einen Deutschen, ob man mit den Russen reden noch soll. Finde ich einen interessanten Punkt, auch weil Sie darauf angesprochen haben, von Kiesewetter die Äußerung, man soll den Krieg nach Russland tragen. So, Petra Erler hat in dem Interview heute einen sehr, neben vielen anderen interessanten Sätzen, auch eine sehr, ja, ich muss sagen, doch diskussionswürdige These aufgestellt. Und zwar hat sie gesprochen von dem im Westen nach wie vor sehr verbreiteten Russenhass. Herr Lüders, die Frage geht es an Sie. Sie haben sich in Ihrem Buch Moral über alles sehr auch mit solchen Kategorien beschäftigt. Werteorientierung der Außenpolitik, moralische Fragen, feministische Außenpolitik, alles sowas da. Glauben Sie denn, dass solche Herangehensweisen wie Russenhass wirklich in der Politik nach wie vor prägend sind?
Also wenn man sich versucht, das aus der Vogelperspektive mal zu betrachten, dann gibt es, glaube ich, eine tiefsitzende Aversion gegenüber Russland in weiten Teilen der Bevölkerung, der Gesellschaft, zumindest auf der Ebene der Politik, ist das durchaus zu spüren. Es gibt jedenfalls offenkundig nicht so sehr die Bereitschaft, sich mit Russland ins Benehmen zu setzen auf der Grundlage einer gegenseitigen Wertschätzung. Der Russe, wenn ich das so verallgemeinert sagen darf, ist immer irgendwie ein Fremder geblieben. Und es gibt ja eine lange Tradition auch des antirussischen Ressentiments, wenn man sich erinnert an Wahlplakate der CDU aus den frühen 1950er Jahren. Nicht, dass ich das erlebt hätte, aber es gibt sie ja im Museum zum Beispiel zu betrachten. Denn es ist ganz klar, dass man schon damals sehr klar an die Ängste angeknüpft hat, die dann ja auch in den Jahren zuvor massiv gefördert worden waren. Auf jeden Fall ist die Situation verfahren, zumal man ja bei all diesen Boykottmaßnahmen, die es gegeben hat, auch den kulturellen Bereich mit einbezogen hat und im Grunde genommen ja also fast schon die Lektüre auch russischer Klassiker nicht mehr so ohne weiteres erwünscht ist und selbst Operndiven aus Russland haben Probleme aufzutreten, sofern sie nicht vorher Gesinnungstests bestehen. Ich glaube, das, was deutsche Politik auszeichnet, das ist der feste Glaube daran, dass die eigene moralische Überhöhung, was man für richtig hält und was man glaubt, dass man dieses verwechselt mit einer gegebenen Interessenslage. Also ich sag mal so, die Amerikaner, die Franzosen, die Engländer und andere, die sind auch sehr gut darin, auf einer sehr moralisch erhabenen Ebene das Gute, Wahre und Schöne, Freiheit, Demokratie, Menschenrechte und so weiter zu beschwören. Aber sie wissen doch immer auch, diese Länder, wann es ans Eingemachte geht. Und im Zweifel ist die eigene Hose immer näher als die Jacke anderer. Und in Deutschland ist es, glaube ich, ein bisschen andersherum, weil man hier wirklich, also viele Entscheidungsträger, das ist mein Eindruck, die sind subjektiv davon überzeugt, dass die moralische Erhöhung, die man sich selber zuschreibt, der Glaube, man habe die richtigen Lektionen aus der jüngeren deutschen Geschichte gelernt, der Wunsch, die Welt teilhaben zu lassen an den moralischen Erwägungen deutscher Entscheider, man kann sagen der gehobenen deutschen Mittelschicht in allen Bereichen. Das betrifft ja nicht nur die Außenpolitik, es betrifft auch Fragen der Energie, der Umweltpolitik und dergleichen mehr. Das alles ist hochgradig ideologisiert. Das Dilemma ist nur, dass diejenigen, die diese Ideologie verinnerlicht haben und vertreten haben, und das sind in Deutschland vor allem jene, die im weiteren Umfeld der Grünen aktiv sind, nicht nur dort, aber doch sehr ausgeprägt, in der Regel kein Bewusstsein davon haben, dass diese ihre Art, die Welt zu deuten und zu verstehen, eben nur eine Teilwirklichkeit ist, die außerhalb Deutschlands von den meisten Menschen nicht mehr geteilt wird. Und es gibt, wenn man sich im Ausland umhört, immer wieder großes Erstaunen darüber, dass die Deutschen mit so viel Lust am Untergang geradezu ihre eigene Wirtschaft strangulieren oder sich festbeißen in moralischen Erwägungen, die dann aber von der Realität sehr schnell überholt werden. Es ist ja sehr viel Heuchelei hier im Spiel. Man muss ja nur mal vergleichen den Umgang mit dem russischen Krieg in der Ukraine und der Positionierung, wie wir sie machen hier in Deutschland, weil wir klipp und klar sagen, das geht nicht, dass ein Land ein anderes angreift, dass Zivilisten umgebracht werden, dass Infrastruktur zerstört wird. Ursula von der Leyen hat sich hier sehr stark positioniert und hat den Russen Kriegsverbrechen vorgeworfen aufgrund der massiven Zerstörungen, insbesondere der Infrastruktur in der Ukraine. Das Gleiche erleben wir jetzt aber auch im Gazastreifen unter anderen Rahmenbedingungen und Vorzeichen natürlich. Aber hier sind doch dieselben Politiker sehr schweigsam, obwohl sie ja eigentlich dasselbe sagen könnten, was man in der Causa Ukraine gesagt hat. Es gibt also doch meistens ein Messen mit unterschiedlichem Maß, was die Akteure selber aber offenkundig nicht so als solches wahrnehmen. Die eigene Heuchelei kommt einem nicht so in den Sinn. Und ich meine, man hat es natürlich auch als Politiker in Deutschland durchaus ein bisschen leicht, sag ich mal, weil die Medien als vierte Gewalt weitgehend entfallen und nicht mehr eine kritische Rolle verinnerlicht haben, die denen, die Entscheidung zu treffen haben, auch mal die entsprechenden Fragen stellen. Sondern in der Regel sind Medien vielfach Sprachrohre dessen, was die Regierenden für richtig halten. Und insoweit kann ich mich natürlich als Politiker auch in meiner eigenen Blase wunderbar einrichten und werde von der Realität erst wieder eingeholt, wenn es ans eigene Portemonnaie geht. Aber so weit sind wir in bestimmten Kreisen in Deutschland noch nicht. Die gehobene Mittelschicht ist hier noch nicht sozusagen erfasst von den Veränderungen, die wir in Deutschland erleben und die es gerade dem unteren Drittel der Bevölkerung immer schwieriger macht, über die Runden zu kommen. Aber das dürfte möglicherweise kommen. Das Fatale, um das abschließend zu sagen, in der deutschen Haltung scheint mir zu sein, dass wir, die Deutschen, nicht wirklich lernfähig sind. Wir sind einfach nicht lernfähig. Ich war ja eine Zeit lang Mitglied im Afghanistan-Untersuchungsausschuss des Bundestages und man hat 20 Jahre lang an diesem Krieg mitgewirkt und hat es versäumt, nach 10 Jahren rauszugehen aus diesem Krieg, was man ja hätte machen können. Die Franzosen, die Holländer haben es gemacht und die Welt ist nicht untergegangen. Die Deutschen mussten aber nun, weil sie sehr amerikaaffin sind in ihren Entscheidungen, bis zum bitteren Ende bleiben. Und ja, die Quintessenz ist doch letztendlich, ja, man hat vieles falsch gemacht, aber man sei lernfähig, um dann im Mali denselben Fehler nochmal zu machen, sich militärisch zu engagieren an einer Front, wo es nicht zu gewinnen gab. Auch hier hat man viel zu lange gewartet, bis man sich für den Abzug entschieden hat. Egal, welchen Konflikt man betrachtet, es gibt nicht die Bereitschaft, aus Fehlern zu lernen. Und es gilt natürlich auch für den Nahen Osten, eine sehr brenzlige Situation dort, werden wir sicherlich noch drüber reden. Aber auch hier hat man den Eindruck, wenn es wirklich zum Äußersten kommen sollte, werden die Deutschen, wird die Bundesregierung die Letzte sein, die sagt, oh, worauf lassen wir uns denn da ein? Jetzt ist die Fregatte Hessen vor der Küste des Jemen unterwegs, will aber nicht den Jemen beschießen. Ich stelle mir das vor, dass man vielleicht mit Wasserkanonen dann irgendwie irgendwelche Raketen abfangen will. Das ist natürlich völlig Quatsch. Also entweder ich will schwimmen oder ich will nicht nass werden. Also ich meine, die Amerikaner, die Briten, die sind ehrlich, die bombardieren dann den Jemen. Die Deutschen sagen, ja, wir sichern die Seefahrt, aber wir wollen den Jemen nicht bombardieren. Funktioniert natürlich auf Dauer nicht. Das alles sind so Überlegungen, wo man doch feststellt, man denkt nicht nach und man hat kein strategisches Ziel, sondern man handelt sozusagen aus dem Impuls heraus, das Richtige tun zu wollen. Und das Richtige ist eben im Zweifel das, was unsere amerikanischen Freunde uns vorgeben. Aber wie gesagt, also die Welt sortiert sich neu, es gibt andere Akteure. Und wir merken ja, wie schwierig es wird für die deutsche Politik, die bisher geglaubt hat, sie könnte in die Länder des globalen Südens fahren, da ein bisschen Entwicklungshilfe verteilen und dann die Spielregeln vermitteln. Das funktioniert nicht mehr, dreht sich ins Gegenteil um. Und wenn die Deutschen nicht aufpassen, dann werden sie von ihrer eigenen Hybris noch mächtig überholt werden. Also die Zeichen sind jedenfalls nicht gut und günstig gestellt, wie ich meine. Es fehlt die Bereitschaft, nicht nur geopolitische, auch wirtschaftliche Zusammenhänge auch mal aus der Perspektive anderer zu betrachten, um dann zur Kenntnis zu nehmen, dass es immer verschiedene Möglichkeiten gibt, denselben Gegenstand zu betrachten. Idealerweise sucht man dann nach Kompromissen. Und das tun wir in Deutschland weniger als in anderen Ländern. Und wie gesagt, die Amerikaner, die Franzosen, die Briten, die sind clever genug, im richtigen Moment auszusteigen, wenn sie ihre Fehler erkennen. Und die Deutschen bleiben aber am Ball und zahlen die Zeche, jetzt mal überspitzt gesagt.
Sofort. Die Medienschelte waren vermutlich nicht gegen das ND gerichtet, denke ich mal. Die sind etwas anders, genau. Aber Herr Heugen, Sie hat einen Widerspruch angemeldet.
Die Medienschelte richtet sich gegen die außenpolitischen Gurus, nämlich an in den früher linksliberalen Blättern. Ne? Früher. Ganz wesentlich. Ja, ganz wesentlich. Das ist eine schlimme Sache. Also ich wollte folgende Überlegung mal in unsere Diskussion einbringen. Moderne Kriege sind im Gegensatz zu früher keine Angelegenheit der Herrschenden allein mehr. Ne? Sie haben vielleicht in der Schule das Gedicht von Matthias Claudius kennengelernt, das anfängt mit den Worten, es ist Krieg und ich begehre nicht schuld daran zu sein. Und da habe ich immer drüber gewundert, über dieses Gedicht, weil ja kein Mensch auf die Idee gekommen wäre, dem Matthias Claudius das vorzuwerfen, an irgendeinem Krieg schuld zu sein. Das Volk war überhaupt nicht beteiligt, ja, wurde nicht gefragt, seine Meinung spielte keine Rolle. Dass öffentliche Meinung eine Rolle spielt in Kriegen, ist eine Entwicklung der neuesten Zeit, des 20. Jahrhunderts. Und heute ist es fast genauso wichtig wie die militärische Kriegsführung selber. Also, was bei uns passiert ist, dass um die Zustimmung zu der, wie ich finde, lebensgefährlichen Politik aufrechtzuerhalten, die eben doch gebraucht wird, ja, muss ein bestimmtes Bild in die Köpfe der Menschen gepflanzt werden. Und das ist nicht erst seit 2022 so. Also dieses Bild von Putin, vor allen Dingen Putin und seiner Clique, ja, sogenannten Clique, dieses Bild als dämonisch, verbrecherisch, geldgierig, brutal, aggressiv und also was sie alles. Also ich erinnere mich an ein Titelbild des Spiegel, das muss schon über 10 Jahre her sein, wo der Putin dargestellt wurde als Teufel, ne, mit Hörnern und so weiter. Also diese Entmenschlichung, ja, die ist nicht eine Sache der letzten 2 Jahre. Das hat vor relativ langer Zeit schon angefangen. Und da gehört schon eine gewisse Chuzpe dazu, das zu machen. Denn in Wahrheit ist ja so, dass es auch anders sein kann. Also ich erinnere mich an die Begeisterung, mit der Gorbatschow in Bonn empfangen wurde. Ich kann mir keinen Staatsbesucher in Bonn erinnern, außer Kennedy vielleicht, bei dem eine solche Begeisterung geherrscht hat, in das war noch die alte Bundesrepublik. Ich erinnere daran, dass Putin im Bundestag eine Rede gehalten hat, die zu stehenden Ovationen von allen Fraktionen führte. Das war 2001. Und man kann jetzt über Gerhard Schröder sagen, was man will. Ja, natürlich. Wir müssen darüber nicht diskutieren. Er ist mein Freund und ich werde ihn auch nicht fallen lassen. Aber ich bin nicht mit allem einverstanden. Aber egal. Aber an einem Punkt muss ich ihn wirklich nicht nur verteidigen, sondern muss ich sagen, hat er etwas Großartiges versucht. Er hatte wirklich die Idee, dass man das deutsch-russische Verhältnis auf dieselbe Höhe bringen kann wie das deutsch-französische. Das wollte er erreichen und das wollte Putin auch. Das haben sie wirklich versucht. Also ich will damit nur sagen, es hat Chancen gegeben. Aus meiner eigenen politischen Praxis kann ich Ihnen sagen, wir hatten ja die strategische Partnerschaft mit Russland als Europäische Union. Und die war aufgeteilt in verschiedene Themenbereiche. Und ich war zuständig für den weitesten Sinne Themenbereich Wirtschaft. Also Industrie, Handel, Technologie und was nicht alles. Und wir haben intensiv mit der russischen Regierung zusammengearbeitet. Mein Partner war der russische Wirtschaftsminister. Wir sind so weit gegangen, dass wir bereits konkrete Zeitpläne für die Rechtsangleichung ausgearbeitet haben. Also unsere Rechtsangleichung in Russland, nicht in der EU, dass das russische Recht angeglichen wird an unseres, damit der Handel erleichtert wird. Also das ist dann versagt nach 2010 in der zweiten Amtszeit von Barroso. Aber Chancen sind da gewesen und ich halte es nicht für ein Naturgesetz, ja, dass dieses Russlandbild in den Köpfen so viele ist, sondern da ist intensiv dran gearbeitet worden und es wird immer noch intensiv daran gearbeitet. Und ich finde, mir macht das deshalb ein wirkliches inneres Problem, ja. Das hängt mit meinem Jahrgang zusammen. Also ich bin Jahrgang 1944, das heißt, an den Krieg erinnere ich mich nicht, aber schon an die ersten Nachkriegsjahre und wie ein zerstörtes Land aussieht. Und ich weiß, wie dieser Krieg zu Ende gegangen ist. Ja? Und ich weiß, wer uns befreit hat. Und ich kann das nicht so einfach vergessen. Und wenn jetzt dieser Präsident der Ukraine, Herr Selenskyj, in der Universität, glaube ich in Australien, also weit, weit weg, hat er folgende Aussage zugestimmt, hat sie ausdrücklich bestätigt. Hat auch einer gesagt, zuerst haben die Deutschen ihr Land überrollt, die Ukraine, und dann hat die Rote Armee ihr Land überrollt. Die Geschichte ist etwas anders gewesen, wie Sie alle wissen. Und ein großer Teil dieser Armee bestand aus Ukrainern, nebenbei bemerkt. Ja. Es wird also nicht nur ein falsches Bild erzeugt, es wird vor allen Dingen die Geschichte umgeschrieben. Ja. Das fängt an mit diesem Museum hier in Karlshorst, das nicht mehr deutsch-russisches Museum heißen darf und so weiter. Geschichte wird umgeschrieben und es wird der Eindruck erweckt, als sei Russland immer die existenzielle Bedrohung für uns gewesen. Die Wahrheit ist natürlich, dass die sowjetische Außenpolitik geradezu obsessiv bestimmt war von dem Sicherheitsbedürfnis. Also wenn etwas diese Politik dieses Landes charakterisiert, dann ist es ein geradezu obsessives Sicherheitsbedürfnis. Und das ist eben nach meiner Meinung bei uns vollkommen unterschätzt worden. Letzte Bemerkung, noch etwas Anekdotisches. Ich bin ja aufgewachsen natürlich in der Bundesrepublik der Alten, in einer Zeit, in der uns die Angst vor den Russen, oder wie der Adenauer zu sagen pflegte, den Sowjets, wo die uns eingebläut wurde, ja, also in der Schule und überall, ja. Aber ich war 1965 bereits zum ersten Mal in der Sowjetunion. Und seitdem unzählige Male. Aber 65 schon zum ersten Mal. Und ich kam dort wieder in der festen Überzeugung, nein. Also die Vorstellung, dass dieses Land uns angreifen wird, überfallen wird, ist sowas von vollkommen absurd. Die haben so viel mit sich selber zu tun. Das wird nicht passieren. Und also ich bin seit 1965 in dieser Frage schon skeptisch. Und ich fühle mich jetzt eigentlich jeden Tag mehr und mehr bestätigt. Ich glaube nicht, dass unsere Entspannungspolitik, die wir damals in Gang gesetzt haben und zu deren Vorkämpfern ich gehört habe, ich glaube nicht, dass die gescheitert ist. Das genaue Gegenteil ist richtig. Gescheitert ist nicht die Entspannungspolitik, gescheitert ist eine Politik, die glaubt, sie kann auf Entspannung verzichten.
Vielen Dank. Jetzt haben Sie, Herr Verheugen, ein bisschen meine Choreografie zerstört, aber damit kann ich jetzt leben. Ich wollte Sie nämlich genau auf diese Frage ansprechen, was Sie gerade vorhin erwähnt haben. In der Zeit, als, ich mal sagen, die Entspannung zu Russland auch in der EU noch Thema war, waren wir beide in Brüssel. Ich kann mich daran entsinnen, an die strategische Partnerschaft, an das Konzept der vier Räume etc. pp. Das war die Jahrtausendwende in etwa. Ja gut, 2006, aber ich glaube, vier Räume, gut, es ist ja wurscht jetzt im Grunde genommen. Aber wann kam denn dieser Bruch in der Beziehung zu Russland und wodurch kam er vor allem?
2008. Also ich würde es, wenn ich ein Datum nennen sollte, würde ich zwei Daten nennen. Das erste Datum ist 2007, Putins Rede bei der Münchner Sicherheitskonferenz, in der er seinen ganzen Frust sich von der Seele geredet hat, dass der Westen auf seine Vorschläge nicht eingeht. Also die Münchner Rede sagt im Kern, ihr behandelt uns nicht als gleichwertig, wir können mit euch nicht auf Augenhöhe verhandeln, ihr behandelt uns als den Verlierer der Weltgeschichte und das können wir nicht hinnehmen. Das war 2007. Großer Schock im Westen. Ja. Und dann kam 2008 die Wahnsinnsidee der Amerikaner, die Mitgliedschaft, also Ukraine und Georgien, in die NATO zu holen. Und ich habe ja eben schon gesagt, was wirklich charakteristisch ist für Russland, ist das Sicherheitsbedürfnis. Und da können wir jetzt tausendmal sagen, ja, aber die NATO ist ja ein Verteidigungsbündnis, die greift ja niemand an, die bedroht ja niemand. Was eine Bedrohung ist, entscheiden nicht wir, sondern entscheidet die andere Seite, was sie als Bedrohung empfindet. Und ich frage mich, wie wir uns fühlen würden, wenn es umgekehrt gewesen wäre. Ja? Also wenn die immer näher an unsere Grenzen heranrücken und sagen, nein, 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 das richtet sich nicht gegen euch, nein, 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 nein. Und Raketenabwehrschild, das machen wir gegen den Iran, obwohl die iranischen Raketen gar nicht bis nach Polen oder Rumänien reichen. Das geht nicht, ist nicht gegen Russland gerichtet, nein, nein, nein. Also 2007 und 2008, da wurde er sichtbar. Dann kam Libyen und Syrien in Fällen, wo Russland sich getäuscht fühlt vom Westen. Brauchen das jetzt nicht zu vertiefen, aber fühlt sich getäuscht. Und dann kam der Maidan und der Regime Change in der Ukraine, über den wir noch nicht gesprochen haben. Das war ja keine friedliche demokratische Revolution. Das war ein Staatsstreich. Und so ein Staatsstreich wird vorbereitet. Der entsteht nicht so spontan durch ein paar proeuropäische Demonstranten auf dem Platz. Es ist Unterbruch, dieser Regime Change ist Unterbruch der ukrainischen Verfassung zustande gekommen. Frau Merkel hat den bemerkenswerten Satz gesagt, nachdem es nun passiert war, jetzt müssen die aber zu rechtsstaatlichen Verhältnissen zurückfinden, womit sie zugegeben hat, das war nicht rechtsstaatlich, was da gelaufen ist. Die ersten Taten dieser Übergangsregierung, in der richtige Nazis saßen, Ich habe damals im Deutschlandfunk ein Interview gemacht, das großes Furore erregt, weil ich gesagt habe, das ist ein Tabubruch. Das ist die erste europäische Regierung seit 1945, in der richtige Nazis sitzen. Und wir haben das hingenommen. Wir haben gesagt, ja, sind ja nur ein paar, ist ja nicht so, gibt keine Nazis in der Ukraine. Natürlich nicht. Wenn Sie mal Fotos gesehen haben vom Büro des jetzt abgelösten Oberkommandierenden der ukrainischen Streitkräfte, die ist Herrn Saluschny, was hängt da an der Wand? Ein Porträt des Juden-, Polen- und Russenmörders Bandera, ne, der große Held. So. Und diese Übergangsregierung, damit kann ich dann Schluss machen, die hat als erstes gesagt, also wir kündigen den Flottenvertrag, also den Stationierungsvertrag, Sebastopol für die Russen, eine unglaublich wichtige Angelegenheit. Wir erkennen die russische Sprache nicht mehr als gleichberechtigt an. Das haben sie dann zwar zurücknehmen müssen, aber sie haben es angekündigt. Jedenfalls war vollkommen klar, nach dem Regime-Change in Kiew wurde dort eine nicht nur russlandkritische, es wurde eine geradezu russophobe Politik betrieben, und dann fing der Krieg an. Der Krieg hat ja nicht 22 begonnen, der Krieg begann 2014. Mit der sogenannten Anti-Terror-Operation gegen die Separatisten oder die Neosezessionisten, wie wir sie nennen wollen, im Donbass. Also man kann das sehr schön darstellen, wie sich die Eskalation abgespielt hat. Und deshalb im Nachhinein muss man überrascht sein, dass man überrascht war.
Herr Lüders, Sie haben sich in Ihrem Buch ziemlich intensiv mit der Rolle der Vereinigten Staaten in der Geopolitik auseinandergesetzt, auch mit dem Kurs der USA gegenüber Russland, die Ukraine als mehr oder weniger Spielball in diesem Konflikt zwischen den beiden großen Mächten. Glauben Sie, dass wir Europäer uns zum willigen Erfüllungsgehilfen der US-Politik gemacht haben?
Also was die Deutschen betrifft, kann man das wahrscheinlich bejahen. Ich denke, die Franzosen zum Beispiel waren hier immer anders aufgestellt. Seit de Gaulle war man eigentlich immer der Meinung, dass es eine eigenständige französische Weltmachtrolle geben solle. Und man hat sich zwar der NATO angenähert, aber immer darauf geachtet, eigene Interessen zu vertreten. Die Lage in Deutschland war bekanntlich eine andere. Also bis zur Wiedervereinigung war Westdeutschland ganz klar, ich meine, ein Land, das eng verbündet war mit den Amerikanern und im Grunde genommen die Direktiven oder Empfehlungen von dort auch gerne und dankbar umgesetzt hat. Dann kam die Wiedervereinigung, und das wäre eigentlich ein Zeitpunkt gewesen nach 1990, dass man innerhalb Deutschlands eine Politik betreibt, die mehr in Richtung auf eine EU-Perspektive, in Richtung einer vertiefenden Zusammenarbeit mit Frankreich geht. Die Franzosen haben das ja immer wieder auch angeboten, den Deutschen, auch mit Blick auf den atomaren Sicherungsschirm, dass man hier kooperieren könnte. Aber es ist, glaube ich, in der deutschen Politik schlichtweg undenkbar, eine Politik zu betreiben, die sich nicht direkt an den Vorstellungen und Wünschen der USA orientiert. Das ist so sehr in der DNA der Politiker verinnerlicht, dass allein die Vorstellung, dass man amerikanischen Interessen zuwiderhandeln könnte, fast schon blasphemisch angesehen wird. Es gibt Ausnahmen, natürlich. Das wollte ich gerade sagen. Natürlich. Das sind die beiden Ausnahmen, nämlich, dass die Deutschen sich nicht gemeinsam mit den Franzosen 2003 im Irakkrieg beteiligt haben. Man muss sagen, danach haben die transatlantischen Netzwerke ganze Arbeit geleistet und dafür Sorge getragen, dass eine solche Situation wahrscheinlich erst einmal nicht mehr eintreten wird, dass Deutschland sich einer amerikanischen Vorstellung verweigert. Ich meine, nichts ist unmöglich, aber ich sehe das nicht. Die transatlantischen Netzwerke sind deswegen so wichtig, weil sie in der Politik und in den Medien, teilweise auch in der Wirtschaft, erheblich den Ton angeben und doch ihre Vorstellungen sehr klar vermitteln können. Man muss ja auch nüchtern sagen, wer heute im Bereich der Politik oder im Bereich der Medien eine Karriere anstrebt, der kann das eigentlich nur tun über diese transatlantischen Netzwerke. Also wenn man da nicht Teil davon ist, wird es zumindest sehr, sehr schwer, seinen beruflichen Weg zu gehen. Und insoweit ist also die deutsche Politik sehr, sehr nah dran an den USA. Und das Dilemma ist eben nur, dass wenn man sich zu sehr bindet und auf der Grundlage einer sehr naiven Vorstellung, dass man gewissermaßen gemeinsame Werte vertreten würde, dann ist man natürlich schnell in einer Situation, Entscheidungen treffen zu müssen, die möglicherweise eigenen Interessen zuwiderlaufen. Aber wenn ich nie gelernt habe, eigene Interessen zu benennen, dann fällt mir das möglicherweise viel zu spät auf. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, was auf Deutschland, was auf die Europäische Union zukommt, mit Blick auf dauerhafte Finanzierung der Ukraine im zweistelligen Milliardenbereich Jahr für Jahr, dann kann man sich in etwa ausmalen, was das bedeutet für die weitere wirtschaftliche Entwicklung. Und wie ich schon gesagt habe, aus amerikanischer Sicht ist das natürlich nicht von Nachteil. Dadurch ist Deutschland als wirtschaftlicher Konkurrent zunächst einmal ausgebremst, sagen wir es so. Es geht ja auch nicht darum, gegen eine Politik zu betreiben, gegenüber den eine anti-amerikanische Politik zu betreiben, sondern es geht darum, wegzukommen von einer gewissen Naivität, die dazu führt, dass eben eigene Interessen selbstbewusst vertreten werden und man an die Adresse Washingtons gerichtet auch einmal sagt, bis hierhin und nicht weiter, da machen wir nicht mehr mit. Und diese Haltung, die vermisse ich. Das ist nicht gegeben. Und bei diesem Afghanistan-Untersuchungsausschuss beispielsweise, da war allein die Vorstellung, dass man vorher, bevor die Amerikaner ihrerseits abziehen, nun auch den deutschen Abzug bestimmt und beschließt, vollkommen abwegig. In diese Richtung haben die gar nicht gedacht. Da kamen dann so Formulierungen, wir können doch nicht die Amerikaner im Stich lassen. Wir sind gemeinsam reingegangen, wir müssen gemeinsam rausgehen. Aber da solche Überlegungen waren den anderen Staaten völlig fremd. Die sind eben rechtzeitig rausgegangen und siehe, die Welt ist nicht untergegangen. Aber das ist schwierig.
Also, darf ich mal, es ist vielleicht doch ein bisschen differenzierter zu sehen. Also ich war ja die ganze Zeit der sozialliberalen Koalition in führenden politischen Positionen dabei. Ich kann Ihnen sagen, das ist nicht so gewesen. Dass die Regierung von Willy Brandt oder von Helmut Schmidt zum Befehlsempfang nach Washington gereist wäre. Also die Gegnerschaft zwischen Helmut Schmidt und Jimmy Carter beispielsweise, die persönliche Auseinandersetzung zwischen ihnen, die waren geradezu legendär. Und der Kohl hat sich auch mit den Amerikanern rumgeschlagen. Also es ist nicht ganz so. Das Problem liegt an einer anderen Stelle. Problem liegt daran, dass die große Mehrheit der europäischen Staaten, die sind ja alle NATO-Mitglieder, bei kühler Abwägung ihrer Interessen zu dem Ergebnis kommen, dass sie unter dem amerikanischen Atomschirm besser aufgehoben sind als in einer europäischen Struktur. Ich bin ja ein großer Anhänger dieser Idee, einer gesamteuropäischen Sicherheitsstruktur, weiß aber, dass sie zurzeit vollkommen unrealistisch ist. Ja? Die große Mehrheit auch der EU-Mitglieder will das nicht. Es kann sein, dass diese Bequemlichkeit oder dieser Zustand, in dem sie es sich so bequem gemacht haben, dass er jetzt zu Ende geht, weil die Amerikaner sagen, also jetzt müsst ihr zahlen. Ne? Also wir, für die Sicherheit, die wir liefern, müsst ihr zahlen. Das ist also Trump, der hat das jetzt ja nochmal in aller Deutlichkeit gesagt. Also wir möchten jetzt nicht über die amerikanische Präsidentschaftswahlen spekulieren, dann kann einem ja schlecht werden, wenn man das auch noch möchte. Aber wir können uns da auf einiges gefasst machen. Nur sehr schnell eine Alternative herzustellen, das wird extrem schwierig. Sie haben ja, die Debatte fängt ja an. Ne? Also diese gespenstische Diskussion über europäische Atomwaffen. Es ist kein Zufall, dass ein Grüner diese Diskussion in Gang gesetzt hat, nämlich Joschka Fischer, dann von anderen aufgegriffen. In aller Klarheit hier, ja. Hier wird vorgeschlagen, das Völkerrecht zu brechen. Wir sind alle Vertragsparteien des Nicht-Weiterverbreitungsvertrages. Wir haben uns vertraglich dazu verpflichtet, keine Atomwaffen zu besitzen. Ja? So, Feierabend. Mal ganz davon abgesehen, was stellen Sie jetzt mal praktisch vor, ja? Wenn ein Club von 27 über gemeinsame Atomwaffen verfügt. Also wenn dann die Frage entsteht, müssen wir sie einsetzen, müssen 27 sich abstimmen? Also wird man das anders regeln? Wird man so wechselnde Präsidentschaft haben? Und dann ist alle paar Jahre dann mal Malta dran, ist dann mal Zypern dran, ist mal Luxemburg dran, ja? Und die sollen dann über die europäischen Atomwaffen entscheiden. Das ist doch lächerlich. Ja? Also diese Sache wird ganz sicher nicht zustande kommen. Was wir aber machen können, ist natürlich die Selbstverzwergung der Europäischen Union zu beenden und eine an unseren eigenen Bedürfnissen und tatsächlichen Interessen ausgerichtete Politik zu betreiben. Da stimme ich Lüders vollkommen zu, dass diejenigen, die das wirklich ernsthaft wollen, sind die Franzosen. Und in den letzten 15 Jahren jede Initiative, die aus Frankreich kam, es kamen jede Menge, ja, auch von dem ein bisschen unglücklichen Macron. Jede dieser Initiativen ist hier in Berlin mit einer preußischen Arroganz und Ignoranz in die Tonne getreten worden, ja, dass man es nicht fassen kann. Diese ganze deutsch-französische Gelaber, ja, das ist eine reine Fassade. Es gibt keine einzige Frage von großer politischer Bedeutung in der deutsch-französischen Politik, ja, Menschen ganz anders, deutsche-französische Politik sich noch einig sind. Also wir könnten schon einiges anders machen. Aber dazu ist als erstes notwendig, dass Deutschland und Frankreich sich wieder gemeinsam als das Zugpferd der europäischen Einigung verstehen. Und ich würde liebend gerne auch noch Polen mit einbeziehen, sodass wir eine Achse hätten, Paris, Berlin, Warschau, europäische Stabilitätsachse. Aber das ist leider Zukunftsmusik. Wahrscheinlicher ist es, dass wir in gewaltige Verteilungskämpfe geraten in den nächsten Jahren, weil in der Tat die ganze Last der Aufrechterhaltung des Betriebs in der Ukraine und der Wiederaufbau in der Ukraine natürlich bei uns liegen wird, wie das ja immer so ist. Ne? Andere schlagen alles kaputt und dann kommen wir und zahlen den Wiederaufbau.
In dem Buch von Michael Lüders kommt irgendwann eine Stelle, ich glaube ein längerer Satz ist es gewesen, ich gebe ihn jetzt mal ein bisschen flapsig wieder, da steht in etwa, die Amerikaner putzen alles weg, was ihnen als Rivale oder rivale Macht in die Quere kommen könnte. Insbesondere natürlich auch Russland in dem Fall, obwohl ich glaube, es verlagert sich jetzt ein bisschen Richtung China. Meine Frage wäre jetzt aber trotzdem, und das würde ich meinen Kollegen Felix Seidner gerne einbinden ein bisschen, wie mächtig ist denn Russland überhaupt noch? Wie sitzt Putin im Sattel? Offensichtlich noch sehr gut. Und wir haben gesprochen, die Sanktionen bringen im Grunde genommen gar nichts. Erst letztens kamen diese Tage, vorgestern glaube ich, eine große DPA-Analyse, die sagten, also es ist zumindest in den Großstädten in Russland nicht zu merken, dass es überhaupt Sanktionen gibt. Aber wie gesagt, ich würde jetzt gerne vielleicht mal Felix für ein paar Sätze vorgeben, könntest.
Oh, ist weg. Ist auch weg? Na, hier ist er doch da, ne? Hier?
Wir haben Saalmikrofon. Okay. Geht das? Ja. Ich gebe es.
Wie gesagt, Felix Weidel, der Verleger, war ein Kollege von uns, wirklich ausgewiesener Russland-Experte.
Ja, vielen Dank. Ich kann gerne aufstehen. Ich werde hoffentlich nicht zu lange sprechen. Die Frage natürlich, wie sieht es aus in Russland, ist schwer zu beantworten, weil die kulturellen Verbindungen nach Russland genauso genommen haben wie die politischen Verbindungen. Jetzt ist es an, jetzt doch nicht an. So. Okay, sehr gut, dann werde ich so probieren. Und was wir natürlich auch nicht verhehlen können, ist eine Zunahme der Repression in Russland. Also auch das ist ja, also Sie haben, ich habe Ihren Ausführungen, Herr Lüders und Herr Verheugen, mit großem Interesse gelauscht. Und es wurde ja jetzt vor allem über die Politik des Westens gesprochen und über die wichtige Vorgeschichte, die wir ja wirklich in der Debatte immer wieder vergessen und eben auch da nochmal sehr klar aufgelistet, was waren eigentlich die Momente, die zu Wendepunkten in der russischen Sichtweise geführt haben. Das waren so Stichwort Rede Putins bei der Münchner Sicherheitskonferenz, Maidan und so weiter. Aber was wir ja auch sehen, ist eine klare Zunahme der Repression in Russland und eine zunehmende innenpolitische Verschärfung, also die Auseinandersetzung um Macht in Russland nimmt zu. Stichwort Putsch der Wagner-Gruppe in Russland ist ja ein eindeutiges Zeichen, dass auch in Russland Auseinandersetzungen, und zwar im Machtblock, in der russischen Elite, um den politischen Kurs zugenommen haben. Also Wagner, die Wagner-Gruppe und Jewgeni Prigozhin, der Chef der Wagner-Gruppe, sind ja tatsächlich aus dem sogenannten System Putin erwachsen. Gleichzeitig ist es ja auch so, dass offizielle Umfragen in Russland schwierig geworden sind, weil das Wort Krieg und sozusagen auch die in der russischen Debatte in Bezug auf die Ukraine ja nicht in den Mund genommen werden darf. Das heißt, wenn Leute konkret gefragt werden, wie ist ihre Einstellung zum Krieg, droht ihnen eine Haftstrafe. Das heißt, die Tatsache, dass sozusagen Leute den Krieg mittlerweile kritisch sehen können, ist in Umfragen nicht wirklich zu erfassen. Also auch hier würde ich sagen, sind wir wirklich ein bisschen in so einer Blackbox und wissen nicht genau, wie ist die Zustimmung. Dennoch, glaube ich, zeigt ja, jetzt mal abgesehen von der zunehmenden Repression in Russland, also Stichwort auch Verhaftung von Boris Kagalitsky, einem bekannten, also hier wahrscheinlich auch sehr bekannten linken Aktivisten, und dessen Verurteilung zu 5 Jahren Haft, die Verhaftung und Zerschlagung der Nawalny-Bewegung, des rechtspopulistischen Antikorruptionsaktivisten und dessen ungeklärter Tod. Also all das sind ja zu eindeutige Ausdrücke dessen, dass es sich politisch auch in Russland verschärft. Und gleichzeitig, glaube ich, sehen wir ja, und das wurde ja auch bereits in der Debatte angesprochen, dass die Sanktionen nicht wirken, zumindest nicht den Effekt haben, der von der deutschen Politik und anderen westlichen Ländern erwartet wurde, sondern es gibt ja viel eher den Umstieg auf eine keynesianistisch getriebene Kriegswirtschaft, in denen bestimmte Regionen aufgrund von staatlicher Nachfrage sehr stark profitieren von der Nachfrage nach Rüstungsgütern. Und in diesen Regionen gibt es ein durchaus konstantes Wirtschaftswachstum und dadurch auch eine Verbesserung der ökonomischen Situation. Also insofern ist die Lage in Russland nicht eindeutig sozusagen dahingehend, dass es eskaliert, sondern ich würde sagen, es ist ein viel gemischteres Bild, es ist ein sehr widersprüchliches Bild in Russland. Und trotzdem gibt es auch eine große Zustimmung zum Krieg. Also auch das ist nicht zu verhehlen, dass einfach die Mehrheit der russischen Bevölkerung nicht nur die Politik der russischen Regierung unterstützt, sondern mehrheitlich auch die russische Außenpolitik in der und gegen die Ukraine unterstützt, eben gerade vor dem Hintergrund dieses auch in Russland seit Jahren sehr wirkungsmächtigen Einkreisungsnarrativs. Also Sie haben es ja angesprochen, dass die Frage der möglichen Erweiterung der NATO, Raketenschildstationierung in Mitteleuropa, dass diese Fragen natürlich auch in Russland wirkungsmächtig sind und dass auch die russische Elite diese Fragen ganz gezielt instrumentalisiert und auch ein antiwestliches Bild aufbaut. Also auch das gehört natürlich zu der Geschichte dazu. Ne? Und dass es auch in Russland Kräfte gibt, die von dieser politischen Konfrontation profitieren, sowohl politisch als auch wirtschaftlich. Und ich glaube, wir müssten sozusagen diese Perspektive auch noch weiter mitdenken in der Frage, wie können wir eigentlich Lösungsstrategien und Wege aus dem Krieg heraus finden. Denn ich bin mir sicher, dass sozusagen für eine Wiederaufnahme der Beziehung mit Russland, die ja notwendig ist, und ich glaube, Herr van Heugen, Sie haben es ja richtig gesagt, Alternativen sind möglich und es hängt vom politischen Willen ab, ob sie kommen oder nicht. Diese Lösungswege, die wir suchen müssen mit Russland, die sind nur dann wirklich möglich, wenn wir nachvollziehen, wie in der russischen Gesellschaft diskutiert wird über den Krieg, aber eben auch über Fragen von Sicherheit. Und die müssten wir, glaube ich, viel stärker gemeinsam denken.
Danke, Felix, für den Beitrag. Ich habe übrigens letztens in einem Text gelesen, da war ein Zitat eines russischen Außenpolitikers, der sagte eben, ja, für die Amerikaner ist die Ukraine ein Land wie vieles, das man gerne haben möchte irgendwie, aber für Russland ist die Ukraine-Frage eine zentrale Sicherheitsfrage. Und das ist, glaube ich, auch der Fall. Ich muss jetzt mal sagen, wir haben jetzt ein kleines Problem. Die Zeit ist ziemlich fortgeschritten, aber eigentlich wollte ich ganz gerne noch Richtung Nahost noch mal gucken. Und ich wollte ja, wie wir es auch angekündigt hatten, Ihnen auch noch mal die Möglichkeit lassen, Fragen zu stellen an Herrn Verheugen und an Herrn Lüders, weil Sie mir vorher signalisiert hatten, dass Sie gerne von der Gelegenheit profitieren möchten heute. Deswegen vielleicht ganz kurz. Herr Lüders, zuerst an Sie, dann an Sie, Herr Verheugen. Gibt es das gleiche Strickmuster im Nahen Osten wie in der Ukraine? Welche Interessen sehen wir da? Sie hatten ja vorhin mal angerissen, ich weiß nicht, ob Sie oder Herr Verheugen, dass man kurioserweise gegenüber dem Verhalten von Israel doch sehr viel zurückhaltender ist, als man das zum Beispiel gegenüber Russland ist.
Ja, das ist sicherlich so. Ich meine, das ist natürlich jetzt nochmal ein ganz eigenes Fass. Wenn man das jetzt aufmachen will, wird das dann wirklich abendfüllend. Also ich versuche es mal ganz kurz zu machen. Also wir wissen, es gibt in Deutschland eine ganz besondere Einstellung gegenüber Israel und man ist der Meinung, man hat die richtigen Lektionen aus der jüngeren deutschen Geschichte gelernt, indem man sich vorbehaltlos und ohne Wenn und Aber hinter die Politik Israels stellt, ungeachtet der Tatsache, dass diese Politik in Israel seit einigen Jahren immer mehr in Richtung ultrarechts, fast schon faschistoid tendiert. Das unabhängig jetzt von dem Krieg im Gazastreifen. Und das alles hat man aber komplett ausgeblendet, weil man es als Teil der eigenen Staatsraison ansieht, idealerweise alles für richtig und gut zu halten, was in Israel geschieht. Das ist, glaube ich, von einem ganz wesentlichem Interesse, das ist sehr stark verinnerlicht auf der Ebene vieler politischer Entscheider, dass sie hier eine moralische Orientierung glauben, gefunden zu haben. Das ist etwas, was man als Säule bezeichnen könnte deutscher Politik, uneingeschränkt, ohne Wenn und Aber, Unterstützung Israels und Kritik an Israel gerät zunehmend schon seit Jahren in den Verdacht, antisemitisch verortet zu sein, was es sehr schwierig macht, dieser Vorwurf des sogenannten israelbezogenen Antisemitismus in Deutschland oder anderswo sachlich über das zu diskutieren oder nachzudenken, was in Israel geschieht, was zum Beispiel in den europäischen Nachbarländern sehr viel entspannter möglich ist. In Frankreich, Großbritannien, Schweiz kann man über diese Dinge ganz entspannt auch in der Öffentlichkeit diskutieren. In Deutschland ist es immer sehr heikel. Jeder weiß, dass er aufpassen muss, wie er die Dinge formuliert, weil das sehr schnell sehr karrieregefährdend werden kann, wenn man da in der Nuance einer Formulierung sich möglicherweise vergreift. Das Dilemma ist dieses Krieges im Gazastreifen, dass er natürlich überraschend gekommen ist. Es hat niemand damit gerechnet, mit diesem Großangriff der Hamas. Aber es ist klar gewesen, dass die Verhältnisse im Gazastreifen insbesondere unerträglich waren. Ich will jetzt nicht zu weit in die Geschichte zurückgehen, weil das alles dann zu viel Zeit kostet. Aber im Kern kann man sagen, 2006 hat es Wahlen gegeben in den palästinensischen Gebieten, für die Wahlen, für ein Parlament der Palästinenser. Es waren freie und faire Wahlen. Die EU hat Wahlbeobachter entsendet, die bestätigt haben, das hätte demokratischer und fairer gar nicht sein können. Dieser ganze Wahlprozess, Jimmy Carter hat auch gesagt, der als Wahlbeobachter da war, besser hätte man es nicht machen können. Das Blöde war nur, das Wahlergebnis hat nicht gestimmt, denn die Mehrheit der Stimmen bekam die Hamas mit 45% und die hatten die meisten Sitze im Parlament. Und wie Hillary Clinton, damals Senatorin, dann gesagt hat, Mensch, also wir hätten dafür sorgen sollen, dass die richtigen Leute gewinnen. Denn die Idee war natürlich, dass die palästinensische Nationalbehörde unter Mahmoud Abbas die Macht ausübt und nicht die Hamas. Es gab dann ein Zerwürfnis zwischen beiden Landesteilen, dem Gazastreifen und dem Westjordanland. Wir wissen mittlerweile aufgrund geleakter Geheimdienstdokumente, dass die Amerikaner und die Israelis dafür gesorgt haben, dass es einen Putsch gegeben hat, 2007 im Gazastreifen, gegen die Hamas, der aber misslungen ist. Seither sind diese beiden Gebiete komplett voneinander getrennt, Westjordanland und Gazastreifen. Im Gazastreifen hat die Hamas die Macht und seit 2007 gibt es eine Totalblockade des Gazastreifens seitens der Israelis. Es wird gerade so viel reingelassen, dass die Leute nicht verhungern, aber eben nicht viel mehr. Und es gibt überhaupt keine Bewegungsfreiheit der Menschen im Gazastreifen. Also von dort auszureisen war seit 2007 kaum noch möglich. Die Leute lebten in einem riesigen Freiluftgefängnis und es kam regelmäßig zu kriegerischen Auseinandersetzungen, denn die Lage war für die Bevölkerung im Gazastreifen unerträglich. Es gab, was viele nicht wissen, sehr, sehr viele Verhandlungsangebote der Hamas an die israelische Seite, wie auch Verhandlungsangebote zuvor seitens der PLO. die aber alle ins Leere gelaufen sind. Denn es gibt im israelischen politischen Betrieb doch einen Konsens dahingehend, dass letztendlich das gesamte Eretz Israel, das Land zwischen Mittelmeer- und Jordanfluss, israelisch und jüdisch sei. Und die palästinensische Realität wird mehr oder weniger ausgeblendet. Man will das Problem nicht wirklich grundsätzlich lösen, sondern es bestenfalls managen. Und die Lage im Gazastreifen war unerträglich. Es gab wiederholt kriegerische Auseinandersetzungen, Angriffe. Es war so, dass die Hamas immer wieder mit Raketen angegriffen hat, mit dem Ziel, die Blockade zu lockern. Das war eigentlich der Kern der Forderungen der Hamas. Darauf sind die Israelis nie eingegangen. Sie haben mehr und mehr und mehr bombardiert. Es gab unendlich viele Tote. Der Gazastreifen ist gemäß der Angaben der Vereinten Nationen seit 2018 eigentlich schon unbewohnbar. Es ist nicht mehr möglich, 2,3 Millionen Menschen dort zu versorgen. Und dieser furchtbare Angriff, der dann erfolgt ist am 7. Oktober, das war im Grunde genommen der Versuch der Hamas. Ich rede jetzt nicht von der moralischen Beurteilung dieses Angriffs, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Es war politisch gesehen, strategisch gesehen, der Versuch der Hamas, diese unerträgliche Situation aufzusprengen, um eine neue Entwicklung in Gang zu setzen. Das ist ja auch gelungen, auf Kosten natürlich der Menschen im Gazastreifen, denn die Israelis haben mit unglaublicher Brutalität hier reagiert. Der Gazastreifen ist also vollkommen zertrümmert, wird auf Jahrzehnte hinaus unbewohnbar sein. Und was mit den Menschen passieren soll, niemand weiß es genau. Im Grunde genommen läuft die israelische Politik darauf hinaus, idealerweise die Palästinenser aus dem Gazastreifen zumindest einen Großteil davon in Richtung Ägypten vertreiben zu können. Und das, was wir jetzt erleben, ist, um das abschließend zu sagen, eine interessante Entwicklung insoweit, als die westlichen Staaten, allen voran die USA, Großbritannien und Deutschland, sich ohne Wenn und Aber auf die Seite Israels gestellt haben und der dortigen Regierung quasi einen Freibrief erteilt haben, zu tun, was immer man glaubt, tun zu müssen, während der globale Süden sich davon mehr und mehr emanzipiert, von dieser Sichtweise. Das geht dann so weit, dass der brasilianische Präsident Lula vor 3 Tagen erklärte, dass das, was die Israelis dort machen, im Gazastreifen vergleichbar sei mit der deutschen Judenvernichtung. Das hat natürlich empörte Reaktionen ausgelöst. Aber diese Haltung, die er dort vertreten hat, die wird in weiten Teilen der früheren Dritten Welt geteilt. Also so wie man im globalen Süden die westliche Haltung mit Blick auf Russland nicht teilt, so teilt man vielfach die Haltung des Westens in Fragen Israels betreffend auch nicht. Und hier tut sich eine immer größer werdende Kluft auf. Und dadurch, dass Deutschland sich so einseitig positioniert, Sie wissen, Südafrika hat einen Prozess eingeleitet wegen des Völkermordvorwurfs. Und Deutschland ist das einzige Land weltweit, das sich sozusagen als dritte Partei auf Seiten Israels gestellt hat, im Israel in diesem Verfahren beizustehen. Das machen nicht mal die Amerikaner, die Deutschen machen das aber, kommt im globalen Süden nicht gut an. Und das hat gravierende Verwerfungen zur Folge, auch in wirtschaftlicher Hinsicht, weil mehr und mehr Menschen im globalen Süden dazu übergehen, deutsche Produkte beispielsweise zu boykottieren. Und das alles sind Entwicklungen, die sind jetzt in the making. Es ist noch zu früh, jetzt abschließend zu sagen, wohin geht die Reise. Aber es ist nicht gut, was hier passiert. Und für die Palästinenser ist es natürlich eine unglaubliche Katastrophe. Es ist wirklich, was dort passiert im Gazastreifen, ein Verbrechen allergrößter Kategorie. Das ist schon ein Menschheitsverbrechen, was wir hier erleben. Es sind ja nicht allein 30.000 Tote. Die Zahl wird ja in deutschen Medien kaum noch vermeldet. Mindestens 10.000 liegen noch mal unter den Trümmern begraben. Und es sind 700 Menschen im Gazastreifen, die mangelernährt sind, unterernährt sind. Es drohen Epidemien. Die Leute sind alle traumatisiert. Also wenn man sich das alles zu Ende vorstellt, das ist eine Tragödie. Und letztendlich ist das Dilemma, eine Zwei-Staaten-Lösung, wissen wir alle, wäre die Lösung. Es wird die aber nicht geben. Die jetzige Regierung unter Netanyahu wird niemals, never ever Kompromisse machen in Sachen palästinensischer Staat. Also dieser Konflikt wird uns erhalten bleiben und der wird noch massiv eskalieren. Wir sehen es ja schon mit Blick auf die Spannung zwischen der Hezbollah, der Partei Gottes im Libanon und Israel, die Konfrontation im Jemen, im Roten Meer, Iran. Das alles ist also wirklich ein Pulverfass, das jederzeit explodieren kann. Und man kann nur hoffen, dass der Konflikt begrenzt bleibt, denn wenn das explodiert, wenn es wirklich in Richtung Iran geht oder Hezbollah gegen Israel, dann ist gemessen daran der Krieg in der Ukraine das kleinere Problem, sage ich mal.
Ja, ich bereue es fast, dass ich das fast aufgemacht habe, denn es führt jetzt doch ganz schön weit. Ja, für heute machen wir es relativ kurz, weil ich würde schon signalisieren, dass die Leute Fragen haben.
Okay. Aber ich möchte schon eine Bemerkung noch machen. Ich finde nicht, dass es ein Widerspruch ist, auf der einen Seite entschieden für das Existenzrecht Israels in sicheren Grenzen einzutreten, wie ich das tue. Ganz entschieden, ja. Und gleichzeitig die konkrete Politik einer bestimmten israelischen Regierung einer kritischen Überprüfung zu unterziehen und Kritik zu äußern, wenn wir das für notwendig halten. Und hier landen wir bei derselben Diskursverengung, über die wir schon gesprochen haben, in Bezug auf Russland. Also was wir heute Abend hier erzählt haben, bringt ja bestimmte Leute hier in Berlin und anderswo zum Hyperventilieren. Und wir sind nicht nur Putin-Versteher und nützliche Idioten, wir sind, und da fühle ich mich fast geehrt, Lumpenpazifisten, ja? Ja, Lumpenpazifisten. Ein solcher Ausdruck in Bezug in der politischen Debatte ist in Deutschland zuletzt, wenn ich das richtig im Kopf habe, gelesen habe, 1930 verwendet worden gegen den berühmten Pazifisten Förster. Ne? Da ist das Wort Lump in Verbindung mit Pazifismus zum letzten Mal gebraucht worden. Jetzt hat es der Spiegel gemacht. Ne? Und der Rudolf Augstein würde ja im Grabe rotieren, wenn er wüsste, was aus seinem Blatt kommt. Aber egal. Also ich sehe diesen Widerspruch nicht. Und die Antisemitismuskeule, die dann geschwungen wird, die muss man leider aushalten. Ich finde das furchtbar, furchtbar, dass Kritik an israelischer Politik gleichgesetzt wird mit Antisemitismus. Das ist das Problem hier bei uns. Diese vorbehaltlose Unterstützung für alles, was Israel tut, hat die Frau Merkel begründet mit dem Begriff Staatsräson. Weiß ja kein Mensch, was das ist. Ne? Also ja, ich kann das schwer. Was ist im 21. Jahrhundert Staatsräson? Also ich verstehe als Staatsräson der eigentliche Grund, warum wir als Staat existieren. Das wäre mein Verständnis von Staatsräson. Also Helmut Schmidt hat ja noch gelebt, als die Merkel das gesagt hat. Und er hat gesagt, das war eine sehr törichte Bemerkung, über deren Konsequenzen sie sich offenbar nicht im Klaren ist. Aber natürlich, wenn das Staatsräson ist, ja, die Begründung, weshalb wir überhaupt als Staat existieren, dann ist das, was Sie geschildert haben, das, was dabei rauskommt. Das war also keine sehr kluge Bemerkung. Und ich würde am Schluss nur eine Frage stellen. Weshalb fällt eigentlich niemand auf, dass seit vielen, vielen Jahren wir für diese vorbehaltlose Unterstützung, für alles, was Israel tut, nicht die geringste Gegenleistung kriegen? Ja, nicht die geringste. Es gibt nicht ein Millimeter Entgegenkommen in dieser Frage der Zwei-Staaten-Lösung, der auch in meinen Augen die einzig richtige ist. Aber ich teile Ihre Meinung, dass sie vermutlich nicht kommen wird. Und das hängt nach meiner Meinung zusammen mit der Bevölkerungsentwicklung in Israel. Also einfach mit dem demografischen Faktor. Was in Israel immer stärker wird, ist konservative oder orthodoxe Weltsicht. Also diejenigen, die das regeln können, das ist wie im Fall der Ukraine, genau dasselbe. Wir können es nicht regeln, die Europäer können es nicht regeln, nur die Amerikaner. Nur die Amerikaner. Diese Sache wird in Washington entschieden, genau wie auch die Frage in Washington entschieden wird, ob der Krieg in der Ukraine zu Ende geht oder nicht.
Vielen Dank. Das lasse ich jetzt mal als Schluss. Ja. Wir hatten ja gesagt gehabt, wir möchten jetzt noch die Gelegenheit geben, vielleicht eine Viertelstunde, wenn wir nicht machen, weil wir jetzt, weil wir auch noch Räume und sowas alles haben. Sagen, wenn Sie jetzt fragen, Herrn Lüders, Herrn Heugen, dann jetzt die Gelegenheit.
So, hier, genau, das Mikrofon funktioniert wieder, dann können Sie mich alle hören. Ja. Mein Name ist Günter Mauersberger. Professor Lüders, einen Punkt stimme ich mit Ihnen nicht zu. Vielleicht habe ich es noch falsch verstanden. Die deutschen Interessen wurden sichtbar im Irakkrieg, als die Regierung Schröder nicht bereit war, alle Nuancen der US-Politik mitzubetreiben. Und das, obwohl von USA geharnischte Proteste und Stimmen kamen, das hat selbst Bleuger bestätigt beispielsweise. Also es gibt hier Spielräume, die, wenn man sie nutzt, die eigenen Interessen, dann kann man sie auch ausnutzen. Das ist meine Meinung, um das deutlich zu machen. Ich würde es nicht so pauschalisieren, wie Sie sehen, obwohl natürlich in der Grundrichtung die Dominanz, um nicht zu sagen, andererseits das Eigentum auf der anderen Seite, mit USA eindeutig sichtbar ist. Das ist eine Frage an Sie. Dankeschön.
Wollen Sie gleich, Herr Lüders, oder wollen wir noch sammeln? Da hinten gab es, glaube ich, noch eine Frage, ja. Oh ja. Es frage ich jetzt. Herr Lüders, machen Sie erstmal kurz zum Frage-Iran.
Ich antworte ganz kurz. Also klar, wenn man eigene Interessen benennt, kann man natürlich die auch durchsetzen, durchführen. Und der Irakkrieg ist ja ein schönes Beispiel dafür, dass die Deutschen auch in der Lage sind und fähig sind, eigene Interessen zu vertreten gegen massiven Druck. Ob die heutige Regierung, so wie sie jetzt aufgestellt ist im Rahmen der Ampel, oder eine künftige Regierung unter Herrn Merz, noch einmal dazu kommt, sich einem amerikanischen Vorschlag zu verweigern, da muss man, glaube ich, ein bisschen skeptisch sein. Aber Sie haben natürlich vollkommen recht, man muss hier genau hingucken und auch differenzieren. Wenn man will, dann kann man.
Dankeschön. Ich weiß es hier. Nicht. Hast du es mit weiß, Paula?
Ich glaube, Sie waren als Erstes. Okay. Na, bitte immer darauf achten, Fragen stellen, keine Statements.
Herr Lüder, Sie haben eine etwas pessimistische Position zur Lösung des Palästina-Problems. Ich möchte dazu sagen, wir haben zwar vielleicht das eine oder andere nicht in Aussicht, aber ja, wir haben auf jeden Fall den Sturz von Netanjahu in Aussicht. Trotz dieses Krieges ist ein großer Teil der israelischen Gesellschaft absolut gegen seine Machtausübung in Israel. Und ich darf doch daran erinnern, dass in Südafrika die weiße Minderheit, in Israel ist es keine Minderheit, nicht, aber es steht ja ungefähr 50-50, den Weg gefunden hat zu einer Lösung, die ihre Existenz gesichert hat in einem weitgehend demokratischen, wenn auch korrupten Staat, der aber die Rechte auch der schwarzen Bevölkerungsmehrheit sichert. Und ich denke, das ist in Palästina auch möglich im Rahmen einer föderativen Lösung. Und wir sollten die immer im Auge haben. Es gibt schon Lösungen. Man kann nicht davon ausgehen, dass das für alle Zeiten in Stein gehauen ist, dass dort tagtäglich Hürden erschlagen werden. Ja, der Anfang des Konfliktes liegt ja noch im Westjordanland. Deswegen hat ja die Hamas, oder jedenfalls hat sie das erklärt, den Angriff begonnen, weil die Lage im Westjordanland für die arabische Bevölkerung einfach unerträglich wurde.
Gut, vielen Dank. Das war, glaube ich, eher eine Position als eine Frage, wenn ich es recht verstanden habe. Ja. Es gab hier vorne auch noch Paula, glaube ich, Sie waren jetzt dran gewesen, hier in der Mitte.
Ja, nach vorne denkend wollte ich Herrn Verheugen und Herrn Lüders fragen, wie eine europäische Sicherheitsarchitektur aussehen kann, die gleichzeitig die EU und die NATO befriedigt. Orientieren wir uns an dem Modell Österreichs als neutraler Staat und als Vertragsstaat des Atomwaffenverbotsvertrags? Oder orientieren wir uns an der Atommacht Frankreich?
Frage
so
verstanden.
In 20, 30 genau. Jahren, was können wir Kindern, Enkeln versprechen?
Also,
werden die Fehler der mangelnden Neutralität dieses Deutschlands behoben oder nicht?
Also ich rate dringend davon ab, den Versuch zu machen, auch nur im Entferntesten darüber zu reden, was in 20 oder 30 Jahren sein wird. Ich wage es auch nicht einmal zu sagen, wo wir in 5 Jahren stehen werden. Ja? Also was wir in den letzten Jahren erlebt haben, diese rasante Beschleunigung weltpolitischer Verschiebungen, also da allergrößte Vorsicht. Nun, was die Konstruktion eines europäischen Sicherheitssystems angeht, Man kann nicht beides haben. Man kann nicht den Kuchen essen und ihn behalten. Also wir haben entweder ein gesamteuropäisches Sicherheitssystem oder wir haben die NATO. Ich kann das nicht zusammenschmeißen. Wir können allerdings ein gesamteuropäisches Sicherheitssystem haben, was ich für richtig halten würde und auch realistisch, eine KSZE Plus. Ja, also die KSZE als Ausgangspunkt oder OSZE, wie die Organisation ja heißt, die ist ja schon da, die existiert ja. Und weiterentwickelt durch Abrüstung und Rüstungskontrolle, insbesondere im Bereich der Nuklearwaffen. Deshalb ist die KSZE-Lösung oder OSZE-Lösung so gut, weil die Amerikaner mit an Bord sind. Denn wir kriegen ja keine nukleare Abrüstung in Europa, also in Russland, Frankreich und Großbritannien, ohne dass die Amerikaner auch nuklear abrüsten. Also Abrüstung und Rüstungskontrolle, ganz zentral, das ist ja in den letzten Jahren alles vollkommen aufgegeben worden. Und eine solche Organisation, die auf gemeinsame Sicherheit aufbaut, braucht ja keinen neutralen Status. Neutral gegenüber wem? Ja? Also die Frage stellt sich ja nicht. Aber da Sie das Stichwort Neutralität aufgebracht haben, müssen wir nochmal zurückkommen zu der Grundfrage, warum die Ost-West-Beziehungen sich nach 1990 so entwickelt haben, wie sie entwickelt haben. Die Amerikaner hatten 1990 eine gewaltige Sorge, und nicht nur die Amerikaner übrigens, Kohl auch, Genscher auch, ich weiß das von beiden, nämlich die Sorge, dass Gorbatschow ein Angebot machen würde, dass Deutschland nicht ablehnen kann. Stellen Sie sich mal vor, der Gorbatschow hätte gesagt, okay, ihr kriegt die Einheit, aber dafür wird Deutschland neutral. Ja, das hat er aber nicht getan, wie Sie wissen. Dafür wird Deutschland neutral. Das wäre für die damalige Koalitionsregierung ungeheuer schwer gewesen, dazu Nein zu sagen. Und ich bin fest davon überzeugt, die öffentliche Meinung in Deutschland, in beiden Teilen, ja, wäre in der DDR ja sowieso, ne, da war das absolut populärer Gedanke, aber auch im Westen. Die hatten eine Heidenangst davor. Er würde einen solchen Vorschlag machen. Und die erste Reaktion von Bush, auch das ist wichtig zu wissen, nach dem alten Bush jetzt, nachdem Kohl seine Rede gehalten hatte mit Vorschlag einer möglichen deutschen Konföderation, also ein Staat war ja ursprünglich gar nicht gedacht, weil die amerikanische Reaktion am Tag danach: unter keinen Umständen darf die Existenz der NATO infrage gestellt werden. Bumm. Ja? Und so wurde es dann auch gespielt. Und was den Gorbatschow bewogen hat, zu den Bedingungen sich einzulassen auf den 2+4-Vertrag, das weiß ich nicht. Ich saß damals in der Opposition, war daran nicht beteiligt. Ich weiß nicht. Nur also diesen Hinweis wollte ich noch machen, dass dieses Thema Neutralität sehr wohl schon mal eine Rolle gespielt hat. Jetzt in der vor uns liegenden Zeit ist das ein Non-Starter. Also das einzige Land, für das es eine Option ist. Und das geht jetzt aber, da gehe ich jetzt davon aus, dass wir keine gesamteuropäische Sicherheitsstruktur kriegen, ist die Ukraine. Da haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Und Georgien möglicherweise, aber Ukraine auf jeden Fall.
Vielen Dank. Wollen wir mit den Fragen erstmal weitermachen? Ja, nochmal, in der Mitte gab es bei Simon, glaube ich, zuerst dran.
Eberhard Oettl. Die Sicherheitsarchitektur beruht ja eigentlich auf Helsinki und den danach folgenden Verträgen. Diese Verträge sind im Wesentlichen gekündigt worden durch die USA, nachfolgend auch durch Russland. Jetzt gibt es die ersten Diskussionen in Russland, den 2+4-Vertrag zu kündigen. Was hätte das für Auswirkungen?
Keine.
Keine. Danke. Nur noch eine kleine Bemerkung. Ihre.
Das ist doch unkündbar. Der Zeugnisübertrag stellt doch einen Zustand her, der bereits eingetreten ist. Das ist ja, doch nicht eben. Wieder zurück. Also ich weiß nicht, das höre ich auch zum ersten Mal. Also wer immer, wer immer solche Gedanken hat, ist ein bisschen abwegig. Ne?
Empirisch. Ich glaube nicht, dass die Haltung der Ostdeutschen zu Russland identisch ist mit der Haltung der Westdeutschen. Möglicherweise hat auch der Erfolg der AfD damit zu tun, dass das berücksichtigt wird.
Ja, dem stimme ich zu.
Ich kann es nicht hundertprozentig belegen, ich bin kein Wissenschaftler.
Ja, ich meine, aber ich teile diesen Eindruck.
Ja. Ich glaube, jetzt war der Felix dran.
Die Frage dieser Veranstaltung, die ja am Ende aufgeworfen wird, ist, gibt also kein Ende der Kriege. Und jetzt ist es so, dass wir heute über zwei verschiedene Kriege gesprochen haben, einmal den Krieg in der Ukraine und einmal in Israel-Palästina. Und in beiden Konflikten ist es ja so, dass die EU und Deutschland ganz klar sich positionieren. Ich würde also im Fall der Ukraine ja auch eindeutig Teil der, also Kriegspartei sind, zumindest durch die massive Waffenhilfe. Im Teil, also bei der Frage Israels ist es ja so, dass es eine starke politische Unterstützung gibt und zum Teil ja auch meines Wissens auch zum Teil auch Waffenhilfen, wobei ich mir da gar nicht so genau sicher bin. Nun ist die Frage, kann eigentlich die EU oder könnte Deutschland aus so einer Position überhaupt als vermittelnder Akteur auftreten? Ich würde sagen, nein. Das heißt, wer wären eigentlich die vermittelnden Akteure? Das wäre jetzt meine Frage an Sie beide. Und was müsste das auch im Denken unserer Politik ändern, die eine Akzeptanz solcher politischen Akteure und Länder, beispielsweise China, die ja vielleicht hier vermittelt auftreten können, auch voraussetzen?
Danke, Felix, für die Frage. Die steht übrigens auf meiner Karte Nummer 27. Insofern.
Ich habe das ja schon kurz erwähnt und man kann das auch kurz machen. Deutschland scheidet als ein möglicher Vermittler auch schon deshalb aus, weil Frau Merkel ja erklärt hat, dass die deutsche Russlandpolitik der ihrer letzten Regierungsjahre auf einem Betrug beruht hat. Ne? Sie hat ja gesagt, die ganze Minsk-Geschichte, die haben wir ja nur gemacht, um für die Ukraine Zeit zu kaufen, damit sie sich besser auf den Krieg vorbereiten kann. Für mich ist unfassbar, dass sie sowas sagen konnte. Es steht ja auch im vollkommenen Gegensatz zu allem, was sie auch in internationalen Foren vorher gesagt hat. Also warum sie das gesagt hat, ich weiß es nicht. Aber jedenfalls, wie das bei der anderen Seite ankommt, ist ja klar. Also bei den Deutschen lohnt sich nicht, ein ernsthaftes Verhandlungsprozess in Gang zu setzen, denn in Wahrheit wollen sie es gar nicht. Also wir haben das, damit hat sie Deutschland aus dem Spiel genommen. Die Europäische Union, das habe ich darauf hingewiesen, die große Mehrheit der Mitgliedstaaten der Europäischen Union fühlt sich im Schlepptau der Amerikaner sehr wohl. Und die Balten, die Polen, die Skandinavier, die Holländer, eine ganze Reihe anderer denken gar nicht daran, das zugunsten einer größeren europäischen Verantwortung aufzugeben. Aber wenn wir sagen, man könnte dieses Hindernis überwinden, ja, unterstellen wir mal, dann wäre es nötig, dass die Europäische Union außenpolitisch mit einer Sprache spricht. Also ist absolute Einigkeit notwendig, weil wir ja das Einstimmigkeitsprinzip haben in der Außenpolitik, was wir so schnell nicht wegkriegen. Das ist vielleicht erreichbar, wenn Deutschland und Frankreich entschieden vorangehen. Also es ist eine kleine Hoffnung, ja, weil natürlich die EU für Russland, wenn der Krieg mal vorbei ist, ein wichtiger Partner bleibt, ja, so wie Russland auch für uns ein wichtiger Partner bleibt. Ich denke, dass die EU für Russland wichtiger ist sogar als Russland für uns. Und dass der europäische Markt und die technische und wirtschaftliche, politische Zusammenarbeit mit der EU für Russland doch attraktiv ist. Also in diese Richtung könnte es gehen, aber im Augenblick sind die Voraussetzungen dafür schlicht und einfach nicht gegeben. Das, Aber deshalb hat ja diese Diskussion, die wir führen in Deutschland, und wir sind ja hier in diesem Raum nicht die Einzigen, die das tun, die hat schon einen Sinn. Es hat schon seinen Sinn, warum ich zum Beispiel nichts gesagt habe über die inneren Verhältnisse in Russland, die ich absolut beklagenswert finde. Aber ich kann sie nicht ändern. Ja, ich kann sie nicht ändern. Ich habe keinen Einfluss auf das, was in Russland geschieht. Aber ich habe vielleicht ein bisschen Einfluss auf das, was in unserem Land geschieht. Ja. Und das ist für mich ein sehr wichtiges Argument. Ich habe nicht die Absicht, mit Putin von irgendwas zu überzeugen. Aber ich habe immer noch die Hoffnung, dass es vielleicht gelingt, meine eigene Partei, ich bin ja kein Grüner, bin auch nicht bei Wagenknecht, ich bin noch nicht bei den Linken, sondern ich bin ja nach wie vor in der SPD. Also vielleicht gelingt es mir ja, die derzeit noch führende Regierungspartei ein bisschen aufmerksam zu machen auf ihre Geschichte und auf ihre historischen Leistungen und auf die Tatsache, dass die identitätsstiftende Wirkung von Friedens- und Entspannungspolitik für eine linke Partei überhaupt nicht überschätzt werden kann.
Herr Lüders, wollen Sie noch dazu auch gleich oder wollen wir erstmal weitermachen mit den Fragen? Es gab, glaube ich, noch Gary Wope jetzt erst nochmal, bitte. Achso, da hinten, ich habe Sie übersehen. Ich habe Sie nicht übersehen, da hinten. Es blendet ein bisschen. Achso, Gary, vielleicht, wenn gerade hier vorne bist. Sie kommen auf jeden Fall noch dran, jetzt gleich.
Zwei Fragen, wahrscheinlich an Sie, Herr Verheugen. Weil Sie das erlebt haben, was kann man denn vielleicht aus der Geschichte auch dessen, was Sie schon jetzt angesprochen haben mit der SPD-Erfahrung, mitnehmen? Die Zeit, als Sie zur SPD kamen, war ja eine, als Helmut Schmidt eine Doppelstrategie gefahren ist. Also es ist ja die Zeit, wo umgesetzt worden ist, wir sind in der NATO, wir verteidigen uns gegen den Warschauer Vertrag. Die Debatten laufen ja jetzt auch wieder und haben zugleich Entspannungspolitik. Ist das etwas, was man in das Heute holen kann oder nicht? Und die zweite Frage schließt daran an, wenn wir das Verhältnis zu Russland diskutieren und die Möglichkeiten der Europäischen Union dort gemeinsam auch außenpolitisch besser zu agieren. Wie gehen wir denn um mit den Positionierungen der osteuropäischen und der baltischen Staaten? Sie kennen sie ja aus dem Erweiterungsprozess. Da gibt es eine andere Perzeption auch russischer Politik, die ja in die europäische Außenpolitik mit Einfluss nimmt.
Ja, das habe ich ja gesagt. Genau das habe ich ja, glaube ich, schon zweimal gesagt heute Abend, dass wir sehen müssen, dass eine große Zahl von Mitgliedern der Europäischen Union aufgrund historischer Erfahrungen und aber auch aufgrund innenpolitischer Entwicklungen der letzten Jahre eine absolut antirussische Haltung eingenommen hat. Und vor allen Dingen eine ganze Reihe dabei sind, die man, ich will nicht sagen, die Kommandos aus Washington gegennehmen, aber die sich nicht gegen die USA stellen werden. Das ist eben so. Was den Helmut Schmidt angeht und den NATO-Doppelbeschluss, also ich bin erst in die SPD gekommen, da war der Helmut Schmidt ja schon nicht mehr Bundeskanzler. Ich meine, das ist ja einer der Gründe gewesen. Warum? Also und die SPD in der Opposition hat sich an diesem Punkt von der Politik von Helmut Schmidt ja so schnell entfernt, so schnell kannst du gar nicht gucken, ne? wie die SPD sich davon entfernt hat. Also ich fand damals, dass auf jeden Fall, wenn schon eine Nachrüstung nicht verhindert werden kann, dass es auf jeden Fall besser ist, es mit einem Ballungsangebot zu verbinden als ohne. Ne? Also ich war da sehr, sehr pragmatisch in dieser Sache. Und Tatsache ist allerdings auch, dass diese sogenannte Raketenlücke, die zu der ganzen Nachrüstungsdiskussion geführt hat, nicht von den Amerikanern erfunden worden ist, sondern die Raketenlücke hat Helmut Schmidt gefunden.
Okay, vielen Dank. Jetzt haben wir da hinten noch die Frage von, genau, ich würde sagen, wir machen die beiden Fragen jetzt noch, die von Ihnen und von ganz hinten in der letzten Reihe und dann müssen wir leider Gottes die Runde.
Wir haben beide die Frage, was halten Sie von der erneuten Kandidatur von von der Leyen als EU-Kommissionspräsidentin? Für die weitere Entwicklung von der EU.
Würde ich jetzt gerne mal von Herrn Lüders hören.
Naja, also ich meine, ich bin wirklich kein Fan von ihr und ich habe auch nicht das Gefühl, dass sie die Europäische Union vorangetrieben hätte. Sie hat im Grunde genommen, das ist mein persönlicher Eindruck, eigentlich in allen entscheidenden Fragen nicht klargestellt, dass sie in der Lage wäre, eigene Position zu beziehen, sondern sie hat doch eigentlich sehr gefällig Positionen eingenommen, die man besser auch in Washington gar nicht hätte sich wünschen können. Ich sehe nicht, dass sie in Sachen Russland, in Sachen Nahe Osten, ja, aber sie hätte ja mal sagen können, also, dass man bestimmte Dinge nicht tut. Zum Beispiel die ganze Boykottpolitik, die sie mit großem Engagement vorangetrieben hat, die, naja, die hat uns eben dahin gebracht, wo wir heute sind. Ich denke, es wäre für Europa besser, jemand anderen zu finden, aber das wird wahrscheinlich dann doch an anderer Stelle entschieden werden. Da sie ja auch gefragt hatten nach Nahe Osten, ganz kurz, das Problem wird nicht sein, gut, Netanyahu wird irgendwann nicht mehr der Premierminister sein, aber es ist nicht so, dass sein Nachfolger dann eine andere Politik machen wird, sondern es wird weitergehen wie bisher. Die Vorstellung, dass es hier Kompromisse geben könnte mit den Palästinensern, ist ja leider sehr abwegig. Es wird also weiterhin eine konfrontative Politik geben. Und bis es zu einer Umkehr kommt innerhalb der israelischen Gesellschaft, muss, glaube ich, erst etwas sehr, sehr Dramatisches passieren. Soweit sind wir noch nicht. Also für die Palästinenser bleibt es sehr, sehr bitter. Und ich habe die große Befürchtung, dass es in der Tat darauf hinauslaufen könnte, dass man versuchen wird, so viele Palästinenser wie nur möglich in Richtung Ägypten, was den Gazastreifen anbelangt, und in Richtung Jordanien, was das Westjordanland anbetrifft, zu vertreiben oder anzuregen, dass sie dorthin gehen. Und es gibt solche Bemühungen, es gibt Verhandlungen hinter den Kulissen. Die Ägypter, die bauen ja auch schon entsprechende, ja, erste Flüchtlingslager, kann man sagen, direkt an der Grenze. Da gibt es offenbar massiven Druck von außen auf Ägypten seitens der USA und anderer Akteure. Also kurzum, es wird sehr unerfreulich bleiben. Und das Gefährliche an dieser Situation im Nahen Osten ist, dass sie sich sehr leicht internationalisieren könnte, wenn man sich also vorstellt, hineingezogen wird in diesen Krieg, dann ist sehr schnell auch Russland und China dabei, denn beide Länder unterstützen Teheran uneingeschränkt und sie werden nicht dafür stehen, dass man diesen Krieg dann nutzt, um da einen Regime-Change herbeizuführen. Das wird es nicht geben. Also es bleibt wirklich sehr, sehr gefährlich und es fehlt die Bereitschaft, andere Wege zu gehen. Und ich denke, dass das, was Südafrika gemacht hat, nämlich hier wirklich vor den Internationalen Gerichtshof zu gehen und den Genozidvorwurf geprüft zu sehen, das ist schon eine sehr wirksame Maßnahme, weil das natürlich Israel auch unter Druck setzt. Nicht heute, nicht morgen, aber perspektivisch. Und dem können sich auch die Amerikaner nicht vollständig dann verschließen.
Vielen Dank. Ich würde jetzt da hinten an die letzte Frage übergeben.
Ach so. Ein Satz, das ist nun wirklich mein Thema. Also ich bin auch kein Fan von Frau von der Leyen. Könnte eine ganze Reihe von anderen Gründen noch nennen. Also mein Hauptgrund ist, dass das Einzige, was sie wirklich erfolgreich geschafft hat, immer mehr Kompetenzen für die Kommission an sich zu ziehen. Und das ist die falsche Richtung. Das ist prinzipiell falsch, ja. Dass wir die Kommission immer stärker machen und die den Spielraum, den Freiraum für nationale Selbstbestimmung immer enger. Aber das ist ein ganz anderes Thema, ich weiß. Aber interessant ist natürlich, sie ist ja CDU-Mitglied, ne? Und die von der CDU vorgeschlagen als Spitzenkandidatin. Und obwohl sie gar nicht fürs Europaparlament kandidiert. Die Entscheidung darüber, wer Deutschland in der Kommission vertritt, diese Entscheidung trifft nicht die Opposition. Ja, diese Entscheidung trifft die Regierung. Soviel ich weiß, gibt es da eine Absprache, wer das werden soll. Und das empfehle ich Ihnen zu beobachten in der nächsten Zeit. Da wird dann das Argument kommen, aber die Regierung kann doch nicht dagegen sein, dass eine deutsche Kommissionspräsidentin wird. Und dazu, deshalb habe ich mich nochmal ums Wort gebeten. Ganz dezidiert, ja, es ist scheißegal, es ist absolut egal, ja, ob der Kommissionspräsident ein Deutscher ist oder nicht. Wenn etwas keine Rolle spielt, dann ist es das. Wenn Sie in die Europäische Kommission eintreten, werden Sie vom Europäischen Gerichtshof vereidigt, und Sie müssen schwören, ja, müssen, dass Sie keine nationalen Interessen vertreten werden und dass Sie keine Weisungen von Ihrer Regierung entgegennehmen werden. Also es ist geradezu zum Wesen, dass sie nicht auf das hören, was die Einregung sagt. Also wie man das so darstellen kann, als sei es für ein Land ein Vorteil, wenn es den Präsidenten der Kommission stellt, ist ein vollkommenes europapolitisches Missverständnis. Ich wollte Sie nur darauf aufmerksam machen, dass das interessant sein wird zu beobachten.
Vielen Dank für diesen empathischen Auftritt jetzt nochmal. So, und jetzt, genau, Mikrofon ist schon da, jetzt kommt die letzte Frage.
Nochmal abschließend zum Gaza-Konflikt. Sehen Sie, das ist eine Frage an beide, sehen Sie den Willen und die Kraft in der amerikanischen Regierung, den Konflikt zu beenden? Weil vor allen Dingen in amerikanischen Podcasts hört man immer wieder, dass der Einfluss von Netanyahu im amerikanischen Kongress größer sei als der des Präsidenten.
Sehr gute Frage. Wer möchte zuerst? Aber Herr Lüders.
Also die Beziehungen zwischen den USA und Israel sind sehr, sehr eng. Es hat verschiedene Gründe. Es hat auch damit zu tun, dass pro-israelische Lobbygruppen in Washington extrem einflussreich sind. Und es ist eigentlich für keinen amerikanischen Präsidenten oder Präsidentschaftskandidaten, nicht einmal für Senatoren oder generell Politiker in den USA möglich, gegen diese Lobbyverbände sich zu positionieren. Und ich sehe nicht, dass es gegenwärtig eine Positionierung in der US-Politik gäbe, dahingehend diesen Konflikt nun wirklich zu lösen. Und die Lösung bestünde in einer Zwei-Staaten-Lösung, die ist aber in weiter Ferne, die wird es nicht geben. Die Frage ist eben nur, kann man weiterhin mit Gewalt diesen Konflikt lösen? Die Amerikaner laufen die Gefahr, je länger dieser Krieg andauert, je größer und verheerender die Verluste werden auf palästinensischer Seite. Das alles wird dem Image der USA sehr abträglich sein, von wegen vermittelnde Instanz, regelbasierte Ordnung und dergleichen Dinge mehr. Und es wird perspektivisch den Niedergang der USA als alleinige Weltmacht beschleunigen. Und ich glaube, dass Israel irgendwann auch in eine schwierige Situation geraten könnte, weil die Isolation des Landes wird zunehmen. Es werden sich immer weniger Staaten uneingeschränkt und ohne Wenn und Aber hinter Israel stellen. Die USA werden das noch weiterhin tun, Großbritannien, Deutschland auch. Aber das reicht auf Dauer nicht. Noch hat die israelische Regierung den Freiraum, mehr oder weniger nach Belieben zu tun, was man geneigt ist zu tun. Aber wie gesagt, je länger der Konflikt andauert, je mehr Tote, je mehr sich dieser Konflikt droht zu internationalisieren. Und man soll das nicht unterschätzen. Das kann ruckzuck passieren. Da braucht nur im falschen Moment jemand auf den falschen Knopf zu drücken im Libanon und dann geht das da hoch. Und es ist ja auch nicht so, dass die israelische Regierung deeskalieren würde. Gerade hat es die Sprengung gegeben, eine Erdgaspipeline im Iran, zu der sich Israel indirekt bekannt hat. Also das alles sind ja nicht Dinge, die man macht, wenn man auf Frieden setzt. Es ist, glaube ich, der Versuch, die Versuchung gegeben, auf Seiten der israelischen Regierung, mit allen Widersachern jetzt einmal aufzuräumen, mit der Hamas, mit der Hezbollah, idealerweise auch mit dem Iran. Das wollen die Amerikaner nicht, aber man muss sie vielleicht zum Jagen tragen. Solche Überlegungen gibt es. Aber wohin das Ganze sich entwickelt, das lässt sich nicht rational voraussagen. Es sind zu viele unbekannte Faktoren hier im Spiel, aber die Palästinenser sind diejenigen, die den Preis zu zahlen haben werden, und es werden auch weiterhin noch sehr, sehr, sehr viele Palästinenser sterben, auch Israelis, aber dennoch, das Missverhältnis ist also eklatant, und das, was im Gazastreifen passiert, eigentlich seit 2007 passiert, das ist wirklich ein unglaubliches Verbrechen, das aber in der hiesigen Öffentlichkeit kaum präsent ist. Was hat man eigentlich nicht so auf dem Schirm, es wird ja auch in den Medien nicht groß vermittelt. Und ja, dementsprechend muss man sehen, was dort passiert. Aber es ist, ich sag mal so, wir haben Anlass zur Sorge. Es gibt in Israel Leute, die wollen das alles anders. Auch hier in Deutschland gibt es die. Und ich denke, dass sich diese gemäßigten Kräfte auch perspektivisch durchsetzen könnten. Zumindest kann man für die USA feststellen, dass dort insbesondere das Wählerpotenzial der jüngeren jüdischen Amerikaner sich mehr und mehr abwendet von dieser Politik, wie sie Biden betreibt. Man ist sehr kritisch gegenüber dieser Haltung. Man will ebenfalls die Zwei-Staaten-Lösung. Also da ist einiges in Bewegung, aber das wird noch Jahre dauern, bis das trägt.
Vielen Dank. Das war ein Schlusswort. Ich glaube nicht, dass es ein optimistisch stimmendes Schlusswort gewesen ist, aber glaube ich ein sehr realistisches. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich bedanke mich natürlich sehr herzlich auch bei unseren beiden Diskutanten hier auf dem Podium. Und natürlich gilt mein Dank auch an meine beiden Kollegen Frank und Paula, die Sie ja schon kennengelernt haben. Der Buchtisch ist noch aufgebaut, kleiner Hinweis. Kommen Sie gut nach Hause und wir freuen uns natürlich, wenn Sie demnächst mal wieder bei uns vorbeischauen zu einer Veranstaltung.